Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Power & Pace Triathlon Podcasts. Diese Folge wird mal wieder unterstützt von Sailfish, eurer Schwimmmarke im Triathlon. Aktuell hat Sailfish ein besonderes und sehr attraktives Angebot für euch. Und zwar gibt es im Fischmarkt, so heißt passenderweise der Shop von Sailfish, das Modell Atlantic zum Sonderpreis von 179 Euro. Ein vielseitiger Neoprenanzug zu einem richtig guten Preis. Schaut dort gerne einmal vorbei. Es gibt auch noch das ein oder andere Schnäppchen für euch.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power & Pace Triathlon Training. Ein neuer Monat ist da. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und wie immer sitze ich hier zusammen mit eurem und unserem Coach Björn Geßmann. Hallo Björn.
Moin Anna und moin an alle da draußen.
Du hast schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen, hast du gerade gesagt. Was macht das mit dir?
Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich muss mich hier erstmal so ein bisschen wieder eingrooven, mal gucken, wie das alles so läuft. Vorsichtig sein, was ich sage, so wie man es kennt. Nee, alles gut. Ich freue mich, hier zu sein. Ist ja quasi der erste Podcast, den wir aufnehmen in der, wenn man so will, noch sehr jungen und neuen Saison. Auch wenn natürlich, wie ich es immer wieder sage, für einige die Saison zu Recht noch läuft. Aber ja, ich freue mich auf ein neues Jahr und ein neues Jahr mit Podcasts mit dir.
Geht mir ganz genauso. Die Übergänge zwischen Saison, Offseason und Saisonbeginn, die sind ja bekanntlich fließend. Was aber immer interessant ist, ist unser Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Und das sind nämlich die Trainingsbereiche oder auch Trainingszonen. Es gibt wahnsinnig viele verschiedene Modelle, hast du eben im Vorgespräch auch schon angerissen, dass das sehr, sehr vielfältig ist, wie viele Zonen man das Ganze einteilt. Und wir beschäftigen uns natürlich mit denen, die bei Power & Pace sich etabliert haben im Schwimmen, Radfahren und Laufen, wollen ein bisschen über die Unterschiede in den Disziplinen reden und natürlich auch, was in den einzelnen Zonen passiert, wofür die gut sind, also wieso du das in den Trainingsplan schreibst und ja, wieso es auch so wichtig ist, die einzuhalten und was vielleicht man sich versauen kann, wenn man das nicht tut.
Ich habe als du es gerade gesagt hast, mal nachgeguckt, alleine Training Peaks bietet mir nur unter der Ableitung der Lactate Threshold, und die Power & Pacer, die kennen das ja, in der Summe, glaube ich, 13 verschiedene Konzepte für unterschiedliche Trainingszonen. Und ich würde sagen, das sind bei weitem nicht alle, die es so gibt in der Welt. Hintergrund ist einfach folgender. Das darf selbstverständlich jeder so ableiten, wie er möchte. Also wir können auch morgen hingehen und das Anna-Bruder-Trainingskonzept aufsetzen und uns in irgendeiner Form überlegen, wie wir die verschiedenen Zonen nennen, wo wir die prozentual festlegen und so weiter. Und wir werden ja sicherlich heute auf jeden Fall mal drüber sprechen, welche Metriken denn mehr oder weniger geeignet sind, um solche Ableitungen zu treffen oder wo auch solche prozentualen Ableitungen der Intensität herkommen. Am Ende des Tages, glaube ich, darf so ein bisschen rausklingen, dass auch ganz viel Geschmackssache dabei ist. Also, dass es gibt da keine in der Hinsicht wissenschaftliche Evidenz dafür, warum das eine Konzept das Richtige ist oder dieses Konzept besser ist als jenes. Was man sich am Ende immer vor Augen halten muss, und das ist ganz wichtig, Trainingszonen sind eine Art Hilfsmittel für die Umsetzung von Trainingsinhalten. Ja, und die Abgrenzung ist ganz, ganz wichtig. Also, das ist eines der Gründe, warum ich grundsätzlich immer so ein kleines bisschen mich schütteln muss, wenn ich von Zone 2 Training höre, weil der Inhalt dahinter ist total sinnvoll, aber diese vermeintliche Form des Trainings nach einer Zone zu benennen, finde ich super hemdsärmlich. Also das wird der Wichtigkeit, sage ich mal, dieses Intensitätsbereichs, wenn man ihn denn als Inhalt nutzt, nicht unbedingt gerecht. Will sagen, und das können wir uns mitnehmen, das ist ein Hilfsmittel, welches aber, und das muss man ganz deutlich sagen, super wichtig natürlich ist bei der Frage der Umsetzung des Trainings und darüber stehend eigentlich der Trainingsqualität. wenn man so will. Also es wäre schon gut und wichtig, wenn man Trainingszonen von den, ja, ich sag mal, geeigneteren Metriken ableitet und dann die Ableitung auch grundsätzlich das erfüllt, was sie erfüllen soll, nämlich eine prozentuale Ableitung, vielleicht gerade der Leistungsfähigkeit zu sein.
Mhm. Über Zone 2 können wir vielleicht auf jeden Fall nochmal, vielleicht auf jeden Fall, das ergibt auch Sinn.
Du hast es dir offen gelassen.
Können wir, ne?
Also,
genau, können wir gern nochmal sprechen, was es damit auf sich hat und wieso es vielleicht auch wichtig ist, das nicht miteinander zu vermischen.
Was auf jeden Fall da schon mal klar ist, und auch das ist völlig okay, ja, das will ich vorwegnehmen. Bei Zone 2 Training ist jemand hingegangen und hat die Trainingszonen sehr einfach nach Zone 1, 2, 3, 4 und so weiter benannt. Und das ist total okay so. Ja, also ich habe das eben schon zu dir hier im Vorgespräch gesagt, als du gesagt hast, wir deklinieren die Zonen mal durch, habe ich gesagt, werde ich mir schwerlich verkneifen können, darauf hinzuweisen, dass die Begrifflichkeiten durchaus schwierig sind manchmal, aber da sprechen wir gleich drüber. Mhm. Wir haben sie trotzdem übernommen, die wir da haben, aber also wie gesagt, man hätte sie auch Zone 1 bis 5 oder 6 nennen können oder Anna 1 bis 6 oder was auch immer, Power and Pace 1 bis 6.
Gut. Ja, die Power and Pacer, die kennen auf jeden Fall die Bereiche Kompensationsbereich G1, G2, EB und vielleicht auch das eine oder andere Mal SB, den Spitzenbereich, wozu dann noch viele weitere Dinge dazugehören, also zum Beispiel in den Spitzenbereich. Lass uns vielleicht gerne mal beim Kompensationsbereich anfangen. Was passiert da und wieso schreibst du das auf oder wieso schreibst du es auch nicht auf?
Also das schreibe ich, glaube ich, echt selten auf. Das hat ja so, ist ja so, wirklich mit Seltenheitswert belegt. Vielleicht eine Sache vorweg. Wenn wir jetzt hier von den Power-and-Pace-Trainingsbereichen sprechen, dann haben wir uns zumindest mal großflächig dafür entschieden, bei Training Peaks die sogenannte Lactate Threshold als Basis zu nehmen für eben diese Ableitung. Und wenn wir jetzt die Begrifflichkeit Lactate Threshold von Training Peaks kurz einmal einordnen, dann meint die Lactate Threshold, dass wir da von der Belastungsintensität im Bereich der Lactate Threshold reden, würde Folgendes bedeuten: rein metabolisch hätten wir bei exakt dieser Leistung, die wir da eingeben, also ich sage jetzt einfach 250 Watt an der Lactate Threshold, ein Fließgleichgewicht von Laktatproduktion und Laktatabbau. Ja? Mhm. Deswegen ist das per Definition die Threshold, also die Schwelle, die wir da übersteigen, oder beziehungsweise die letzte Leistungsstufe, bei der wir eben diese Schwelle noch nicht ganz überschritten haben. Wenn wir die übersteigen, nur fürs Protokoll, dann wird das so sein, dass die Laktatproduktion den Laktatabbau übersteigt und wir sukzessive Laktat akkumulieren. Und sobald wir da drunter sind, ist es immer so, dass wir weniger Laktat produzieren, als wir gerade weiter verstoffwechseln können. Und eben genau an diesem Punkt, also bei den wegen mir 250 Watt, oder wir transponieren fürs Laufen, 5 Minuten auf einen Kilometer oder bei 1,30 auf 100 Meter beim Schwimmen, völlig egal, was auch immer wir da als Disziplin heranziehen, sagen wir, die Ausgangsbasis ist eben dieses metabolische Fließgleichgewicht. Und das liegt daran, dass wir das verwenden, weil dieses metabolische Fließgleichgewicht so ziemlich eines der besten Metriken ist, um die Leistungsfähigkeit des Athleten zu beschreiben. Und dann nehmen wir diese Leistungsfähigkeit des Athleten, also auch die sogenannte, so nennt man halt die Schwellenleistung auch häufig, die sogenannte Dauerleistungsfähigkeit, also die Betonung liegt auf Dauerleistungsfähigkeit. Und dann leiten wir von dieser Dauerleistungsfähigkeit unterschiedliche Trainingszonen ab. Gegenbeispiel, würden wir jetzt hingehen und wir würden die maximale Herzfrequenz nehmen als Basis für die Ableitung von Trainingszonen, was zum Beispiel bei Training Peaks auch möglich ist. Also es ist voreingestellt, dass man die wählen könnte. Oder das Delta zwischen maximaler Herzfrequenz und Ruheherzfrequenz. dann würden wir uns da an einer Metrik bedienen, die zwar auch natürlich in irgendeiner Form, wie jede andere Zahl auch, eine prozentuale Ableitung hergeben würde, aber die maximale Herzfrequenz, die ist kein leistungsbeschreibendes Kriterium. Also man ist nicht besser oder schlechter, wenn jetzt die höchste Herzfrequenz, die man erreichen kann, bei 170, 180 oder 190 Schlägen pro Minute liegt. Und deswegen wählen wir die Lactate Threshold, um schon mal überhaupt ein leistungsbeschreibendes Kriterium zu haben und von derer dann Leistung, von dem Kriterium dann abzuleiten auf die unterschiedlichen Trainingszonen. Das nur einmal kurz vorweg, da will ich schon mal so ein bisschen Abgrenzung haben. Es wird auch, also jetzt gibt es Möglichkeiten wie, weiß ich nicht, abzuleiten nach Borg-Skala, nach gefühlter Atmung und so weiter und so fort. Also es ist ja sehr, sehr facettenreich und das Ganze, und das ist mir ganz, ganz wichtig, ich sage das Ganze sehr, sehr wertneutral, weil dass wir überhaupt in der Lage sind, von Dauerleistungsfähigkeiten abzuleiten, liegt ja daran, dass wir die heutzutage erfassen können. Ne? Also 25 Jahre zurück, als es noch keine Powermeter gab, da blieb uns nichts anderes übrig, außer irgendwie sowas zu nehmen, wie vielleicht eine maximale Herzfrequenz. Oder halt wegen mir eine Herzfrequenz über eine gewisse Dauerleistungsfähigkeit, aber jetzt eben nicht zum Beispiel eine Leistung. Ne? Beim Laufen war es immer schon möglich, eine Geschwindigkeit zu nehmen, dafür hat es noch nie einen Powermeter gebraucht. Genau, also da, das will ich nur in der Abgrenzung sagen. Du hast noch im KB-Bereich gefragt. Der KB-Bereich ist grundsätzlich alles, was eigentlich nicht mit Training, aber trotzdem mit Bewegung zu tun hat. Also wir würden sagen, das ist so ein Bereich, wo, ja, also wenn ich es, also vielleicht nochmal in der Ausformulierung würde man den irgendwie als Kompensationsbereich bezeichnen. Das ist jetzt genau das, was ich sage, ne? Da ist die Begrifflichkeit nichts, was man bitte auf die Goldwaage legt. Wenn ich mir eine neue Begrifflichkeit aussuchen dürfte, dann würde ich aktive Erholung, glaube ich, dran schreiben. Also es ist nicht ist Training,
auch ein Stichwort, was ich mir notiert habe.
Sondern es ist mehr Erholung, aber in dem Falle aktiv und spezifisch quasi. Also ich betreibe jetzt nicht das einfach, indem ich spazieren gehe, wenn ich mich fürs Radfahren oder auf dem Rad erholen will, sondern ich mache das quasi radfahrend, habe eine Belastung, die so niedrig ist, dass nicht unbedingt zu erwarten ist, dass da irgendwelche leistungssteigernden Effekte sich einstellen. Also ich mache mal ein Beispiel. Das ist jetzt nicht so, dass wir davon sprechen können, dass bei der Intensität die Sauerstoffaufnahme, die wir da dauerhaft haben, so hoch ist, dass wir erwarten würden, dass da irgendwie eine großartige mitochondriale Adaptation entsteht. Aber es dient halt auch quasi einzig und allein der aktiven Erholung. Ne? Das ist so eine Einheit, die beschreibe ich immer so, also die steht auch oft oder schreibe ich oft als optional herein, ne? Kann man auch an einem Ruhetag im Zweifelsfall mal optional machen. Ziel ist immer, dass es dir, dass es der Müdigkeit deiner Beine, so beschreibe ich es mal präzise, nach der Einheit eigentlich eher besser geht als noch vor der Einheit. Also wenn du jetzt ein intensives Wochenende gehabt hast, dann ist es dir vielleicht lieb, am Montag mal ganz locker 30 Minuten die Beine zu bewegen oder 20 Minuten im KB-Bereich, indem du vielleicht gerade, keine Ahnung, mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst und du machst das ganz locker, als dass du es nicht tust. So, und das ist eigentlich der einzige Zweck. Das ist auch der Grund, warum, also jetzt müsse man mich korrigieren, aber ich glaube, dass eine Stunde KB-Bereich im Trainingsplan steht, kann ich mir schon kaum vorstellen. Mehr als das auf gar keinen Fall, ne? Weil
das einfach gar keinen Sinn ergibt.
Ja, und das dann driftet es ja wieder ins Training ab, ohne Training zu sein. Also ich wüsste jetzt nicht, warum man 2 Stunden aktive Erholung bräuchte, ehrlich gesagt. Deswegen ist alles, was da 20, 30, vielleicht mal 45 Minuten, reicht da völlig aus. Genau.
Ja, du hast jetzt das Radfahren angesprochen. Beim Schwimmen finde ich persönlich, dass man das auch machen kann. Selbst wenn man nicht gut schwimmen kann, kann man schon irgendwie steuern, ob man jetzt sehr locker schwimmt und das gut tut am Ende des Tages oder eben nicht. Wie sieht's mit dem Laufen aus?
Ich würde beim Schwimmen noch hinzufügen, gerne dann auch durchaus die Zeit vergessen. Also wir haben ja die folgende Situation, wenn wir jetzt versuchen, richtig ruhig zu schwimmen, dann wird eine logische Konsequenz sein, dass wir auch durchaus ein Stück weit an Körperspannung verlieren. Ja, das ist beim Radfahren vollkommen egal, weil unser Körper sitzt auf dem Sattel ob der da jetzt ein bisschen eingesackt da drauf sitzt, weil der gerade keine Körperspannung hat oder weniger, ist erstmal relativ wurscht für die aktive Erholung der Beine. Beim Schwimmen ist es so, wenn wir Spannung verlieren, dann ist automatisch Wasserlage schlechter, dann wird es automatisch unrunder und dann ist so ein bisschen die Frage, ist das jetzt hier noch so richtig mit Trainingsbereichen zu belegen, ja oder nein? Also wenn die Ambition ist, entweder eine lockere Einheit zu schwimmen im vermeintlichen KB-Bereich oder irgendwie zumindest Abschnitte im Sinne der aktiven Erholung zu schwimmen, dann würde ich da nicht unbedingt auf die Uhr gucken, sondern das einfach nach Gefühl steuern. Also Beispiel, man schwimmt jetzt, keine Ahnung, 10 mal 100 Meter im EB-Bereich, dann hat man die Wahl, das Ganze am Ende statisch zu machen oder man kann vielleicht auch 25 Meter locker schwimmen. Machen wir jetzt mal irgendwie ein Beispiel. Und die 25 Meter locker dazwischen, als aktive Pause, die müssen nicht gestoppt sein, die müssen nicht in Time sein oder sowas in der Art. Ne? Da schwimmt man vielleicht auch einfach Brust, weil erleichtert auf jeden Fall die Atmung als Beispiel zwischen diesen intensiven Abschnitten. Und dann ist Brustschwimmen in der Hinsicht auch völlig okay. Ja, wir müssen ja immer überlegen, dass die Form der Kompensation ja auch immer Definitionssache ist. Also Beispiel, oder der Erholung, sag ich mal, der, wenn man so will, Regeneration, also jetzt nicht der über Nacht andauernden Regeneration und Anpassung, sondern der kurzfristigen Regeneration. Wenn ich jetzt eben davon gesprochen habe, die Beine sind schwer und ich möchte, dass die wieder locker werden, dann ist ja der Hintergrund der, dass ich mir wünsche, dass durch diese aktive Erholung, ne, halbe Stunde KB fahren oder wegen mir 20 Minuten Brustschwimmen, keine Ahnung, dass in irgendeiner Form die vorher ermüdeten, zum Beispiel Gliedmaßen, ja, die haben einen gewissen Muskeltonus, da ist eine ordentliche Spannung drauf vom Wochenende und so weiter. Und ich möchte, dass sich das ein kleines bisschen löst. Was ich dafür mache, ist, ich sorge dafür, dass da ein bisschen mehr Blutfluss stattfindet als vorher, ja, oder als wenn ich mich nicht bewegen würde. Besserer Blutfluss bedeutet verbesserte Versorgung, gegebenenfalls auch schnellere Regeneration der Muskulatur. Wenn ich jetzt zwischen den EB-Intervallen locker schwimme, dann ist der Effekt eigentlich ein gänzlich anderer. Ne? Da will ich jetzt nicht zwangsläufig, dass meine Beine locker werden, sondern da will ich vielleicht eher dafür sorgen, dass das gerade über die Dauer des EB-Intervalls akkumulierte Laktat als Beispiel, also eine rein metabolische Erholung, vielleicht sich eher abbaut in Form der aktiven Erholung, als dass es das tut, wenn ich statisch irgendwo stehe. Denn wir müssen uns immer überlegen, statische Erholung dauert immer länger als aktive Erholung. Ja, dadurch, dass wir eben weniger Atmung betreiben, weniger Sauerstoff aufnehmen, weniger Blutfluss haben und so weiter und so fort, sind halt diese ganzen Erholungsprozesse halt auch verzögert. Ja, und machen wir mal das Ganze metabolisch erklärt. Wir stellen uns einfach vor, bei 10 mal 100 Meter EB würden wir mit jedem EB-Intervall unterm Strich natürlich in einem Ungleichgewicht sein. Wir würden mehr Laktat produzieren, als wir auf diesen 100 Metern abbauen können. Das heißt, wir würden das eigentlich über die Dauer hinweg auch akkumulieren. Und wenn wir zwischen diesen 10 Mal EB-Intervall die Erholung aktiv gestalten, im Vergleich dazu, sie statisch am Beckenrand zu gestalten, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass unsere Blutlaktatkonzentration nach diesen 10 EBs geringer ist, wenn wir sie aktiv machen, als dass wir sie statisch machen. Das ist in dem Falle nicht besser oder schlechter, das will ich klar sagen. Ne? Also eine gesteigerte Blutlaktatkonzentration als Antwort auf 10 mal 100 Meter EB und damit halt einfach ein deutlich größerer metabolischer Stress, den wir dadurch auslösen, kann im Sinne der Anpassung auch absolut positiv sein. Ja, also man kann nicht hingehen und sagen, aktive Erholung ist immer pauschal besser, was die Anpassung angeht, ne, im Sinne des Trainings. Aber aktive Erholung wird sicherlich besser sein, was die Erholung angeht, die jetzt nicht direkt in Verbindung zum direkten Training steht.
Ja, das, was du gerade angesprochen hast, das kennt man ja auf jeden Fall auch von IE-Intervallen auf dem Rad, wo es Teil der ganzen Einheit ist, dass man dazwischen eben 30 Sekunden ganz locker fährt. Und das wäre ja einfach irre unangenehm, wenn man das nicht tun würde, sondern immer anhalten würde und dann wieder Vollgas geben müsste quasi.
Absolut. Ich durfte mal Teil einer Studie sein als Proband damals an der Deutschen Sporthochschule, wo wir geschaut haben, wie sich Bullrichsalz heute besser bekannt als Bicarbonatpuffer, es ist nach 20 Jahren auch wieder Trend geworden, auswirkt auf den metabolischen Stress. Und der Testablauf ist gewesen, dass man 4x30 Sekunden Wingate-Tests gefahren ist. Und das ist so, ja, also metabolisch, gerade im Sinne der Akkumulation, hinten raus richtig, richtig widerlich. Ja. Und die Studienergebnisse haben klar gezeigt, dass zum einen die maximale Leistung in diesen Wingate-Tests höher war, wenn man sich aktiv erholt hat. Aber ich darf das subjektive Ergebnis vortragen. Man muss deutlich weniger brechen, wenn man die Erholung aktiv gestaltet, als wenn man sie passiv macht. Weil du hängst dann.
Das ist doch toll.
Super. Du hängst dann da halt nach 30 Sekunden wirklich absolut Vollgas. Also das sind dann irgendwas um die 800, 900 Watt im Schnitt, die man dann fährt über diese 30 Sekunden. Und muss dann sofort abbrechen. Und dann die Füße stillhalten für, ich weiß nicht mehr, wie es war, damals war, 5 bis 7 Minuten ungefähr, würde ich sagen. Und dadurch, dass du die Füße halt stillhältst, baust du halt nicht wahnsinnig viel von dem Laktat gerade ab, sondern das baut sich halt vermehrter auf, als würdest du dich quasi aktiv erholen. Das war wirklich widerlich. Ich werde es nie vergessen, dass das eines der schlimmsten Studienteilnahmen war, die ich mitmachen durfte. Und ich weiß, dass mich diese 4x30 Sekunden mit passiver Pause haben mich komplett aus dem Leben geschossen. Also ich werde das nie vergessen, wie es mir danach ging. Es war mir stundenlang unendlich schlecht davon. Also wirklich ganz furchtbar. Aber toll.
Dann ist ja super, dass man es im Training nicht machen muss.
Absolut richtig.
Und das ist den Kompensation.
Ja, genau, so können wir es abschließen. Gut, dass er da ist.
Wäre dann regeneratives Laufen, wäre das dann der Spaziergang oder ist das für irgendeine Person der Welt möglich, regenerativ zu laufen?
Nein, also meiner Meinung nach nicht. Immer offen für andere Meinungen, logischerweise. Die Begründung ist relativ leicht, also zumindest jetzt mal, was dieses Beispiel des Ruhetags angeht. Ich meine jetzt nicht die Erholung zwischen irgendwelchen Intensitäten oder sowas, ne? Aber jetzt, wenn wir wirklich davon sprechen, wir haben einen harten Trainingsblock hinter uns und wir wollen etwas dafür tun, dass es der Muskulatur besser geht, dann ist meine bescheidene Meinung, dass das Laufen, dadurch, dass es eine Impact-Sportart darstellt, die nur mal so aufgebaut ist, dass ich mit jedem Schritt mindestens schon mal mein Körpergewicht im Sinne der Gravitationskraft abfangen muss und deswegen halt einen durchaus großen Reiz habe auf passive als auch aktive Strukturen, also Muskulatur, als aber auch Sehnen und Bänder und so weiter, dass das nicht so richtig den Zweck erfüllt. Also man kann eigentlich meines Erachtens nicht unbedingt aktiv erholend laufen, außer man macht jetzt wirklich, keine Ahnung, wie es dann ist. Also ich kann das jetzt nicht im Sinne der Evidenz belegen, aber wie der Unterschied ist zwischen 8 Minuten auf dem Kilometer und 6 Minuten auf dem Kilometer. Aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will, ne? Sobald man einen ernsthaften Schritt läuft, hat man halt die Situation, dass eben das Bein, das Körpergewicht zunächst mal in irgendeiner Form abbremsen muss, damit man nicht hinfällt und dann wieder raus beschleunigen muss. Und gerade dieses Abbremsen, also der Bodenkontakt und so weiter, führen halt schon dazu, dass der Impact durchaus groß ist. Und wir müssen uns immer überlegen, ja, der ist vielleicht im Sinne der Geschwindigkeit nochmal anders und vielleicht auch ein bisschen größer, wenn man schneller ist. Aber alleine zum Beispiel Bodenkontaktzeiten verlängern sich ja zwangsläufig, je langsamer ich laufe. Und desto noch mehr Time under Tension habe ich, ne? Also Zeit, in der ich irgendwie Beanspruchung habe. Wenn ich jetzt ein 3,30er Schnitt laufe auf einen Kilometer, ist die Bodenkontaktzeit deutlich kürzer, als wenn ich jetzt einen 6,30er Schnitt laufe. Und das ist natürlich dann alles Belastungszeit, wenn man so will, für diese Strukturen. Und deswegen ist immer so meine Empfehlung, wenn man so eine aktive Erholung machen will, dass man dann eher aufs Rad umsteigt oder auf Brustschwimmen oder wer ein guter Schwimmer ist, auf lockeres Kraulschwimmen oder im Zweifelsfall auch gar nichts macht. Eine Runde spazieren gehen ist sicherlich eine gute Möglichkeit, ne? Da habe ich in der Hinsicht keine Flugphase. Deswegen ist der Impact kleiner. Ob das einem so gelegen ist, muss dann jeder selber entscheiden. Aber so, ich würde sagen, um diesen Zweck zu erfüllen, würde ich jetzt nicht irgendwie einen lockeren Lauf empfehlen.
Okay. Gut, jetzt waren wir beim Kompensationsbereich ja bei was teilweise optional ist. Beim Grundlagenbereich, wenn jetzt die Zeit knapp ist oder so, ist das ja durchaus auch was, wo man denkt, 8 Stunden locker Radfahren oder die 4. Stunde von der 4-Stunden-Einheit, die kann ich vielleicht auch weglassen. Vielleicht kannst du einmal eine Lanze für den Grundlagenbereich 1 brechen, was dabei passiert und was der alles kann.
Klar. Also vielleicht nochmal kurz für die Ableitung, wenn man so will. Wir unterteilen ja in G1 und G2. Es gibt quasi nicht, oder naja, sagen wir mal so, es gibt keinen ganz großen, ernsthaften Unterschied zwischen den beiden Bereichen, weswegen sie dort getrennt sind, wo sie getrennt sind. Also sie werden ja getrennt, G1-Bereich 56-75%. Oder 76-90% dann, ne?
Ja, genau.
Also die Trennung findet statt bei 75 beziehungsweise 76, einfach nur, weil es eine Fünferzahl ist quasi. Man hätte jetzt hinschreiben können 73,5 und dann halt 74 aufwärts. Das wäre wahrscheinlich genauso richtig gewesen. Die Unterscheidung verschwimmt sowieso in der Umsetzung dann im Training, ne? Also so gravierend ist der Unterschied nicht. Das ist natürlich auch so ein bisschen, dass die Handhabung von Trainingsbereichen, dass die durchaus einfach ein bisschen Pi mal Daumen sind. Ganz grundsätzlich muss man sich Folgendes überlegen. Also was diese beiden Bereiche neben der Intensität unterscheidet, ist klar, ne? Also der prozentualen Ableitung ist natürlich immer das, was wir uns überlegen müssen, was körperlich passiert. Und das, was körperlich passiert, ist am Ende das, was zu einer Anpassung führt und zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit. Und jetzt gibt's eine sehr große Kaskade an Dingen, die dazu führen, dass in irgendeiner Form körperliche Anpassung stattfindet. Beispiel der Umsatz von Sauerstoff. Ja, also wir müssen uns überlegen, dass wir ungefähr für 1 Watt auf der Pedale in etwa 12 Milliliter Sauerstoffumsatz pro Minute haben. Und mit Umsatz meine ich, der Sauerstoff wird eingeatmet, durch die Lungen aufgenommen ins Blut, durch das Blut weitergegeben an die Muskulatur und dort verarbeitet. Also das ist da, wo der Umsatz stattfindet, größtenteils in den Mitochondrien. Und dieser Sauerstoffumsatz ist etwas, was mit entsprechender Intensität, übrigens bis hin zur anaeroben Schwelle, also zu unserer Lactate Threshold, wenn man so will, größtenteils linear, sich steigert. Und deswegen natürlich mit jedem Prozentpunkt mehr, welches wir in irgendeinem Intensitätsbereich verbringen, auch mehr Sauerstoff umsetzen. Und dieser mehr Sauerstoffumsatz, der führt dann wieder unter anderem dazu, dass die ATP-Resynthese besser funktioniert. Der Umsatz von ATP wiederum ist ein klassischer Signaltransduktionsweg in der Anpassung der Mitochondrien. Das Gleiche gilt für so Dinge wie der Umsatz von Calcium. Das Gleiche gilt für Dinge wie die Produktion von oxidativem Stress. Auch das steigert sich halt eben mit entsprechender Intensität oder akkumuliert sich halt auch mit entsprechender Dauer. Und das ist der Grund, warum es Einheiten gibt, die dann 4 Stunden lang sind und vielleicht 4 Stunden im G1-Bereich stattfinden. Das liegt dann daran, dass die Anforderung ist, dass man 4 Stunden lang bei etwa 60% oder 70%, irgendwo zwischen 56-75% wegen mir, seiner Schwellenleistung sich befindet. Weil, machen wir nochmal ganz kurz das Beispiel, ich habe eben gesagt, 250 Watt ist die Schwellenleistung. Wenn wir uns jetzt einfach 70% rausnehmen, dann sind das 175 Watt und wir halt eben für 175 mal 12, dann, ne, 1 Watt gleich 12 Milliliter, dafür sorgen, dass wir 2100 Milliliter pro Minute an Sauerstoff umsetzen. Wenn wir uns das jetzt hochrechnen, nicht nur auf die Minute, sondern auf 240 Minuten, weil wir machen das ja 4 Stunden lang, dann ist das 500.000 Milliliter, die wir gerade an Sauerstoff umgesetzt haben. Wenn wir das Ganze nur 3 Stunden machen, dann haben wir auf 25% Trainingseffekt verzichtet. So. Wenn wir jetzt noch hingehen und wir bauen Spielereien ein, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, 3x15 Minuten im G2-Bereich fahren, dann machen wir das vorrangig deswegen, weil wir uns einen Mehrwert erwünschen von diesen 10-15% mehr an Intensität für eben die Dauer von 3x15 Minuten. Weil das ist am Ende der Mehr-Sauerstoffumsatz, den wir betreiben. Wenn man sich das jetzt ausrechnet, dann kann man sich überlegen, dass der Mehr-Sauerstoffumsatz von 3x15 Minuten im G2-Bereich, der ist gut und wichtig und nett. Aber der ist gleichzeitig im Vergleich zu den knapp, 140 ungefähr Millilitern an Sauerstoff pro Minute, also beziehungsweise dann pro Stunde, die ich umsetze, wenn ich die letzte Stunde rausstreichen würde, halt ungefähr auch nur erheblich genauso groß. Also der Unterschied ist nicht so riesig, als dass man sagen kann, die 3x15 Minuten sind extrem viel wichtiger als die letzte Stunde, ja, im G1-Bereich. Und das ist eigentlich das, was man sich immer wieder vor Augen führen muss. Gerade so im Grundlagenbereich sind das halt Dinge, die auch vorrangig über das Volumen kommen, sich aber natürlich in ordentlichen Feinheiten unterscheiden, je nachdem, ob ich jetzt gerade irgendwo auf der Klaviatur bin von Unterkante Grundlagenausdauer 1 Bereich oder Oberkante Grundlagenausdauer 2 Bereich. Alleine die Range ist ja riesig, ne? Also ob ich jetzt 56% oder 90% meiner Schwellenleistung habe, das sind ja überschlagene 70% mehr, so ungefähr, die ich da, die ich da aufwenden muss. Und deswegen halt auch, ja, halt 70% mehr Sauerstoff, Calcium und so weiter und so fort, ATP-Umsatz, den ich da betreibe. Und deswegen auch eine deutlich vergrößerte zu erwartende Anpassung. Jetzt muss man sich natürlich immer vor Augen halten, man kann jetzt natürlich nicht hingehen und sagen, okay, wenn das doch so funktioniert, dann lass doch einfach mal 4 Stunden einfach nur Oberkante im G2-Bereich fahren. Dann brauchen wir uns ja gar nicht mehr unterhalten, dann ist das ja viel, viel...
Das wollte ich gerade fragen, wieso man das nicht einfach
viel
macht,
effektiver.
Dass man einfach sich immer an der Oberkante
genau. Und,
bewegt.
Und jetzt müssen wir dazu sagen, jetzt bewegen wir uns in einem Bereich, wo Trainingszonen ganz drastisch an ihre Grenzen stoßen. Und jetzt mache ich mal ein anderes Fass auf, welches bei dieser Geschichte halt extrem wichtig ist. Und das ist nämlich zum Beispiel das Fass des Kohlenhydratverbrauchs. Ja, der Kohlenhydratverbrauch, anders als die Sauerstoffaufnahme, verläuft bis hin zur anaeroben Schwelle nicht linear, sondern exponentiell. Das heißt, wenn ich jetzt mit 60% der Schwellenleistung irgendwo eher Unterkante G1-Bereich fahre oder mit, machen wir es jetzt mal trotzdem, nehmen wir mal ansatzweise im Mittelwert, mit 80% der Schwellenleistung irgendwo mittig im G2-Bereich fahre, dann werden diese 20% Unterschied nicht dazu führen, dass ich 20% mehr Kohlenhydrate verbrauche, sondern vielleicht 100% mehr Kohlenhydrate verbrauche. Mhm. Das wiederum hat metabolisch eine ganz, ganz andere Auswirkung und bringt mich in die Situation, dass ich gegebenenfalls bei 80% oder 90% meiner Schwellenleistung vielleicht irgendwo in einem Bereich mich befinde, wo ich sogar mehr Kohlenhydrate verbrauche, als ich überhaupt zuführen, / oxidieren könnte pro Stunde. Also nehmen wir mal an, ich könnte irgendwas zwischen, sagen wir jetzt einfach 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Dann kann es sehr gut sein, dass 90% der Schwellenleistung zu einem erhöhteren oder zu einem Kohlenhydratverbrauch führen, der über diesen 80 bis 100 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde liegt. Also selbst wenn ich diese 4-Stunden-Einheit perfekt versorgen würde mit Kohlenhydraten, könnte es sein, dass ich auf jeden Fall Gefahr laufe, eher leer zu laufen bei eben dieser Intensität. Und damit das nicht passiert, was vor allen Dingen natürlich wichtig ist im Sinne von Erhalt Glykogenspeicher, gegebenenfalls Sicherung der Trainingsqualität der darauffolgenden Einheit, vielleicht steht ja noch ein einstündiger Lauf oder sowas auf dem Programm, geht man halt hin und sorgt dafür, dass man irgendwo so eine Art Mischung findet aus, wie kann ich das Volumen gut bereitstellen, wie kann ich am Ende sagen, super, das waren 4 Stunden im G1-Bereich, da habe ich ganz toll viel Sauerstoff, Calcium, ATP etc. pp. Umgesetzt. Gleichzeitig habe ich auch vielleicht G2-Intervalle eingestreut, die wiederum ja zum Beispiel, nächste Ebene, einen ganz anderen Kraftanteil mit sich bringen. Ja, also ich benötige halt mehr Kraft am Pedal, um eben diese Intensität zu fahren, weil, ja, die Tretfrequenz setzen wir jetzt mal voraus, dass die gleich bleibt, ne? Sowohl im G1 als auch im G2-Bereich. Von daher muss ich zwangsläufig bei einer erhöhten Leistung und gleicher Tretfrequenz der Kraftanteil erhöhen. Und ja, dadurch habe ich natürlich auch dann vielleicht eine andere Entwicklung der, Achtung, Anführungsstriche, Kraftausdauer. Tue ich mich so ein bisschen schwer mit der Begrifflichkeit, aber ich glaube, es ist vom Prinzip her jedem klar, was damit gemeint ist. So, deswegen muss man klar sagen, diese Zonen haben auf jeden Fall Spielraum. Also die 4 Stunden G1-Einheit, ja, da ist man froh vielleicht, wenn man die nicht an der Oberkante des G1-Bereichs fahren muss, weil dann ist die mit noch mehr Trainingsbelastung versehen, als eigentlich diese 4 Stunden schon sind. Wenn ich jetzt vorher auf Kohlenhydrate verzichten würde, machen wir mal ein Beispiel, dann wird das Drama deutlich größer. Ja, also wäre das jetzt, passiert nicht, keine Sorge, aber wäre das jetzt eine 4-stündige Einheit, bei der dran stehen würde, fahr die bitte low carb, also irgendwie nimm nur 20, 30 Gramm Kohlenhydrate zum Frühstück und dann auf geht's, dann wäre dieser Intensitätsbereich her von sämtlichen Auswirkungen metabolisch in Bezug auf oxidativen Stress und so weiter bei der gleichen Prozentzahl viel, viel größer, aber halt eben auch zu groß. Ja, in dem Falle. Also für eine Stunde, das kennen die meisten Power and Pacer, dass irgendwo mal im Trainingsplan steht, fahr mal eine halbe Stunde irgendwo mit einer periodisierten Kohlenhydratversorgung im Sinne der Verknappung vor der Einheit oder mal eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch eine Stunde, alles fein. Der Hintergrund ist der, dass ich sage, wenn man das mit halbwegs gefüllten Speichern macht, dann läuft man jetzt nicht Gefahr, sich in irgendeine Form von extremer Kohlenhydratrestriktion zu begeben und da sich in irgendwie ein Loch zu trainieren oder sowas. Würde man das 4 Stunden lang machen, ja, dann wäre das auf jeden Fall möglich. Und dann bekommt so eine prozentuale Ableitung auf einmal eine ganz andere Bedeutung, wenn die Energieversorgung eben nicht entsprechend da ist. Man kann sich aber auch überlegen, jetzt will ich es nicht zu kompliziert machen, aber man kann sich...
Ich habe auch gleich noch eine Zwischenfrage. Ja,
Entschuldigung, warte, den Gedanken geht noch zu Ende. Man kann sich aber auch überlegen, dass je länger die Zeitdauer der Einheit, also du hast jetzt von einer 4-Stunden-Einheit gesprochen, die erste Stunde bei gleicher prozentualer Ableitung ist vermutlich, die muss nicht leichter sein als die zweite, aber ich will sagen, die vierte ist auf jeden Fall schwieriger als die zweite, ja, weil wir sind dann in der Situation, wenn wir jetzt, ich nehme nochmal das Beispiel der 175 Watt, welches ich gerade hatte, da verbrauchen wir so knapp 600 Kalorien an Energie pro Stunde. Das heißt, wenn wir in die vierte Stunde gehen, haben wir auf jeden Fall auch schon 1800 Kalorien verbraucht. Und wenn wir uns jetzt halbwegs normal ernähren in der Einheit und jetzt nicht versuchen, 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate zu futtern, selbst wenn wir es versuchen, kommen wir nicht auf die 600 Kalorien, dann werden wir langsam aber sicher ein halbwegs ordentliches Kaloriendefizit anhäufen. Und das wird natürlich auch dazu führen, dass die Einheit von der Belastung her eher schwieriger wird, als dass sie leichter wird, hinten raus. Kann man ganz wunderbar beobachten, kleiner, jetzt letzt, und dann darfst du, bitte, sorry. Bei Training Peaks gibt es ein wunderbares Diagramm, bei dem man sich darstellen lassen kann, einfach Herzfrequenz auf die Y-Achse, Leistung auf die X-Achse. Und dann sieht man für jeden Messpunkt das Verhältnis von Herzfrequenz zu Leistung. Und eines der schönsten oder wichtigsten Kriterien dafür, wie Ermüdung fortschreitet, ist eben genau dieses Verhältnis. Weil es gut sein kann, dass bei so einer 4-Stunden-Einheit irgendwann die Herzfrequenz in Bezug zur Leistung immer weiter wegwandert. Also wir brauchen immer mehr Aufwand und Aufwand und Aufwand und Aufwand, um die gleiche Leistung bringen zu können. Was häufig zum Beispiel damit in Verbindung steht, dass wir zum Beispiel mehr Fettstoffwechsel mit jedem Messpunkt sinngemäß betreiben. Also will sagen, in der vierten Stunde wahrscheinlich mehr Fettstoffwechsel betreiben als noch in der ersten, wo wir vorher unsere 3 Nutella-Brötchen gegessen haben, die dann halt entsprechend in den ersten 2 Stunden verbrannt, schönes Wort, genutzt worden sind. Genau, sorry, jetzt bist du wieder dran.
Ja, meine Frage passt aber dazu, und zwar könnte man das nicht provozieren, den Fettstoffwechsel zu boosten, um es mal so zu sagen, indem ich vielleicht nur 2 Stunden fahre, dafür aber in der Mitte des G2-Bereichs oder so.
Super, ja.
Und quasi die Kohlenhydratverknappung herbeiführe.
Genau, also 100%. Ne? Wir könnten jetzt jede Trainingseinheit, also wenn man sich jetzt vorstellen würde, wir hätten eine Auflistung an Kriterien, was diese Trainingseinheit uns liefern soll. Dann könnten wir jetzt hingehen und könnten sagen, bei einer 5-Stunden-Einheit haben wir den Sauerstoffumsatz bei 100% des Möglichen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Oder es gibt 10 Gummipunkte dafür zum Beispiel. So, und dann sind halt 2,5 Stunden sind nur noch 5 Gummipunkte von dem, was maximal möglich ist. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir machen jetzt 2,5 Stunden, wir machen aber nicht mehr nur G1, sondern wir packen da rein 4 mal 20 Minuten im G2-Bereich, ja, dann sind das nicht mehr 5 Gummipunkte, sondern vielleicht 6,5 Gummipunkte, weil wir halt durch diese Mehrleistung des G2-Bereichs dafür gesorgt haben, dass wir halt auch für die Dauer von, jetzt in dem Falle Stunde 20, also 4 mal 20 Minuten, irgendwie, ich sage jetzt mal, 15% mehr Leistung und dafür auch 15% mehr Sauerstoffumsatz hatten. Und dann wird das angerechnet. Und diese Auflistung der Kriterien, die könnte man jetzt unendlich weit fortschritten. Was wollen wir? Wollen wir Fettstoffwechsel betreiben? Wollen wir Kohlenhydrate verbrauchen? Wollen wir Sauerstoff umsetzen? Wollen wir Calcium umsetzen? Wollen wir ATP umsetzen? Etc. pp. Also natürlich eine riesen Palette an Dingen, die man da auflisten könnte. Und am Ende hast du völlig recht, ist das wie so eine Art Mischkalkulation. Und der kleinste gemeinsame Nenner, das soll ich jetzt nicht doof anhören, aber bin immer ich, ne, der dann aufschreibt und denkt, das könnte Sinn machen. So, also dem Finisher als Beispiel, der jetzt vielleicht weniger Trainingsumfangsmöglichkeiten hat als der Qualifier, der bekommt vielleicht eher, also ist jetzt hypothetisch, ne, eher mal eine Einheit, die da sagt, fahr bitte morgens 1,5 Stunden Low Carb mit dem Rad, bevor du am Nachmittag nochmal 1,5 Stunden läufst, Klammer auf, begrenztes Zeitbudget, eher nur 3 Stunden an dem Tag. Und beim Qualifier stehen vielleicht drin, fahr bitte 3,5 Stunden Rad und geh danach 1,5 Stunden laufen. So. Dann ist der Trainingseffekt auf vielen Ebenen vergleichbar, was zum Beispiel jetzt vielleicht das Training des Fettstoffwechsels in den 1,5 Stunden Low Carb versus 3,5 Stunden nicht Low Carb hat. Aber der Qualifier ist natürlich 2 Stunden mehr Rad gefahren. Deswegen hat er auch 2 Stunden mehr Sauerstoff umgesetzt. Und deswegen, wenn wir jetzt beim Beispiel 175 Watt bleiben, wird der dann ungefähr, keine Ahnung, 200.000 Milliliter mehr an Sauerstoff umgesetzt haben in diesen 2 Stunden. Im Vergleich zum Finisher, der halt eine reduzierte Trainingszeit hat. Also fällt die Anpassung auch für gewöhnlich anders aus. Genau. Und so funktioniert das von der Ableitung, ne? Also das ist dann so, halt immer die Frage, wie es jetzt gerade am besten taugt. Aber klar, also die Tatsache, warum der Power and Pacer ganz grundsätzlich im Training sehr viel G2-Bereich als Beispiel findet oder Dauerlauf intensiv, sagen wir es mal übersetzt fürs Laufen, ne? Das liegt einfach daran, dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass Trainingszeit effizient oder effektiv vielmehr, ist das richtige Wort, nicht auf die Zeit bezogen, sondern auf den Outcome genutzt werden sollte, weil halt eine Einheit über 2 Stunden mit 3x15 Minuten G2, die hat einfach einen größeren Sauerstoffumsatz, einen deutlich größeren und auch einen größeren Kohlenhydratverbrauch, deswegen vielleicht auch eine bessere Auswirkung auf den Fettstoffwechsel und so weiter, als eine reine 2-stündige Grundlagenausdauer 1 Einheit. Und der große Vorteil dabei ist, im Vergleich, ne, jetzt könnte man ja sagen, warum nur G2? Ich kann ja auch noch größere Intensitäten fahren. Der große Vorteil dabei ist, dass das Belastungsmanagement trotzdem richtig gut regulierbar ist. Also plakativ gesagt, 3x15 Minuten G2, die bringen keinen um. Da steigst du nicht vom Rad ab nach 2 Stunden und denkst dir, oh Gott, so eine Einheit kann ich aber nur einmal im Monat fahren, weil die haut mich hier richtig aus den Schuhen. Ja. Ne? Ich bin mir sicher, dass das Fazit nach einer IE-Einheit mit 3x8x40-20 fällt halt anders aus. Da steigt keiner vom Rad und denkt sich, ach, gerne jeden dritten Tag. Super. Machen wir genauso. Ne? Gerne abwechselnd mit dem Laufen dann noch, mit Tempotraining extensiv oder sowas in der Art. Ja. So, und deswegen bin ich da halt ein großer Fan von, weil ich dann einfach finde, dass das halt ganz, ganz viele tolle Vorteile mit sich bringt, ohne halt irgendwie das belastet, also den Load, ne, sagen wir es jetzt, machen wir mal neudeutsch hier, den Training Load in irgendeiner Form zu drastisch anzuheben, weil halt eben gleichzeitig die ganzen Auswirkungen, zum Beispiel jetzt metabolischerseits, halt eben, ja, natürlich gesteigert sind, aber dadurch, dass wir uns immer noch unterhalb der Lactate Threshold, ja, ich bleib kurz beim Training Peaks Begriff, bewegen, ist es ja nicht so, dass wir da irgendwie nach 3x15 Minuten G2-Bereich rausgehen und auf einmal 17 Millimol pro Liter Blut irgendwie an Laktat akkumuliert haben, ne? Sondern wir sind immer noch unter der Schwelle. Das heißt, in jedem G2-Bereich sind wir metabolisch immer noch in der Situation, oder sollten wir sein, wenn wir es richtig machen, in der wir mehr Laktat verstoffwechseln können, als wir gerade produzieren.
Mhm. Das würde mich jetzt sehr vom G2-Bereich überzeugen oder vom Dauerlauf-Intensiv-Bereich. Wieso ergibt es denn keinen Sinn, oder wieso geht man nicht her und macht einfach alles in diesem Bereich?
Wo das auf jeden Fall
passiert ja leicht, also gerade beim Laufen fällt es, glaube ich, vielen Leuten schwer, absolut, diesen Grundlagenbereich 1 einzuhalten, und die sind immer halt ein bisschen schneller unterwegs als vielleicht,
absolut,
gerade gefordert.
Absolut.
Ist.
Und ich würde nicht mal sagen, dass das für gewisse Kategorien bei Power and Pace, sage ich jetzt mal, in Bezug auf die Trainingsdauer pro Woche, dass das irgendwie verkehrt ist. Also Beispiel, wenn der Allrounder jetzt hingeht und sich überlegt, komm, hier, ich mache jetzt überall da, wo G1 steht, fahre ich jetzt 75% meiner Schwellenleistung, also Oberkante G1, ja, statt irgendwo in der Mitte oder Unterkante. Oder jetzt übersetzt du das bitte fürs Laufen, ne, überall da, wo Dauerlauf extensiv steht. Und das ist jetzt ein Bereich von, ich sage jetzt einfach 6,30 bis 5,15 Minuten auf den Kilometer. Und man überlegt sich, immer wenn das da steht, ergibt sich das automatisch, dass ich das irgendwo im Bereich von 5,15 laufe. Dann ist das total fein bei 2 Radeinheiten in der Woche oder 2 Laufeinheiten. Und wahrscheinlich auch noch bei 3. Alles okay. Da würde ich nicht unbedingt sagen, dass es schlecht ist. Und es ist auch nicht so, dass ich vorgebe, dass man das irgendwo in der Mitte laufen soll, sondern diese Range ist ja alleine dafür da, dass man sich überlegen kann, hey, du gehst jetzt raus, läufst los, fängst bitte Piano an, weil du sollst jetzt nicht irgendwie sofort Vollgas loslaufen oder sowas in der Art. Und dann entscheidest du bei diesem 60-minütigen Dauerlauf für dich, ob du da jetzt eher 5:30, 5:15 oder vielleicht sogar 5:10 am Ende im Durchschnitt laufen willst und auf dem Papier eigentlich eher unterkante Dauerlauf intensiv gelaufen bist. Die einzige Überlegung, die man natürlich dem hinzufügen muss, ist, je nachdem wie schnell oder je nachdem wie intensiv, sagen wir mal, ich das laufe oder fahre, ändert sich natürlich auch ein Stück weit das Belastungsmanagement, ja, oder der Training Load, wenn man so will. Das heißt, ja, wenn ich das jetzt mache und ich habe 4 Laufeinheiten in der Woche und ich laufe 60 Kilometer als Qualifier in der Woche und ich laufe die alle, ich sage jetzt mal pauschal, 15% über dem durchschnittlichen Dauerlauf-Extensivbereich, immer da, wenn Dauerlauf-Extensiv angegeben ist, ja, dann habe ich eine ordentliche Menge mehr Training Load am Ende der Woche angehäuft. Und solange das funktioniert und verkraftbar ist, cool, dann bin ich der Letzte, der da was gegen sagen würde. Aber es geht natürlich auch, wie immer, beim Belastungsmanagement mit einem gewissen Risiko einher. Ja, und deswegen ist die Folge auch so wichtig, damit die Leute wissen, hey, ich habe da einen Spielraum und ich mache das auch ein bisschen nach Gefühl. Und wenn ich mich gut fühle, dann ist es auch okay, wenn ich das mache. Aber, und jetzt ganz wichtig beim Laufen vor allen Dingen, ich gebe auch immer mit auf den Weg, dass ich es ganz wichtig finde, zu lernen, auch mal langsam zu laufen. Ja, weil das ist ja so das, beim Radfahren können wir das, ne? Da fahren wir los, da bewegen wir ein bisschen die Beine, da haben wir das auch vollständig im Blick irgendwie, weil, ne, wir sitzen da entspannt rum und müssen jetzt nicht alle 10 Sekunden auf die Uhr gucken, sondern wir können easy auf den Tacho schauen. Und da klappt es bei der Intensitätssteuerung dieser unterschiedlichen Zonen dreimal einfacher als jetzt gerade beim Laufen. Beim Laufen laufen wir los, ja, und dann laufen wir halt eine Pace, bei der wir uns wohlfühlen und irgendwann kontrollieren wir, ist das eigentlich da, wo wir laufen sollten und so weiter. Und dann stellen wir vielleicht fest, passt oder passt nicht. Und ich finde es schon wichtig, dass man auch lernt, langsam zu laufen, gerade auch bei längeren Läufen, weil, jetzt kommt wieder die Begründung, die wir eben schon hatten, sich halt einfach zum Beispiel der Energieverbrauch dramatisch unterscheiden kann, ob ich jetzt 60% oder 80% meiner Schwellenleistung oder Schwellengeschwindigkeit in dem Falle wegen mir laufe. Und wenn wir auf dem Plan stehen haben, ich sage jetzt mal 1,5 Stunden Dauerlauf extensiv, dann kriegt dieser Lauf auf der bei unserer schönen Auflistung von Trainingshintergründen, sage ich mal, zum Beispiel beim Thema Fettstoffwechsel, wahrscheinlich 9 von 10 Gummipunkten oder 10 von 10 Gummipunkten. Wenn ich jetzt aber hingehe und den Lauf auf jeden Fall eher unterkante Dauerlauf-Intensivbereich laufe, dann werde ich unterm Strich bei diesem Lauf deutlich weniger Fett verstoffwechselt haben in absoluter Form, weil mein Kohlenhydratverbrauch halt eben exponentiell angestiegen ist. Und bei 80% der Schwellengeschwindigkeit oder jetzt, wenn wir Dauerlauf-intensiv bleiben, bei, sagen wir, 90% der Schwellengeschwindigkeit deutlich größer ist als noch bei 60% oder 70% der Schwellengeschwindigkeit. So, und deswegen gehe ich unterm Strich raus und habe von den 9 von 10 Gummipunkten vielleicht nur 7 mitgenommen. Und jetzt kann man gegenargumentieren und kann sagen, okay, aber ich habe mehr Sauerstoff umgesetzt. Völlig richtig. Und das ist genau das, was ich meine. Jetzt wird das so eine Mischkalkulation, wo man jetzt sagen kann, okay, was ist eigentlich das Ziel? Ne? Also eines der oder vielleicht die wichtigste oder die beiden wichtigsten Fragen, wenn es um Trainingsqualität ist. Was mache ich eigentlich in dieser Einheit? Warum tue ich das eigentlich? Und die zweite Frage ist, wie setze ich das eigentlich um? Und wenn wir für den 1,5-stündigen Lauf, Dauerlauf extensiv die Frage was beantworten mit, wir wollen da 1,5 Stunden richtig schön Fett verstoffwechseln, unseren Fettstoffwechsel schulen und so weiter und so fort. Und ich dann komme zu der Beantwortung der Frage wie und ich muss sagen, na, ich bin hier eigentlich eher so bei 90% von meiner Schwellengeschwindigkeit gelaufen, dann gibt's Abzüge in der B-Note. So, dann ist halt das wie nicht so gut umgesetzt und deswegen das was nicht so gut erfüllt, wie man es hätte erfüllen können. Und das ist dieser fantastische Bereich, in dem gerne jeder, ne, auch so nach Gefühl und Co., das selber handhaben kann. Alleine ja schon, und das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, weil man ja alleine auch schon mit einer unterschiedlichen Tagesform oder mit einer unterschiedlichen Stimmung oder mit einem gefühlt unterschiedlichen Energielevel oder was auch immer in diese Einheit geht. Ja, also es macht einen Unterschied, ob ich eine gewisse Einheit samstags morgens laufe, wo ich entspannt ausgeschlafen habe, vielleicht eine Stunde länger als unter der Woche, dann in Ruhe gefrühstückt habe, mich dann nochmal 1,5 Stunden mit was anderem beschäftigt habe und dann perfekt vorbereitet in einen 1,5-stündigen Lauf starte, oder ob ich den mittwochs abends nach der Arbeit mache, nachdem ich schon 9 Stunden in Anführungsstrichen Belastung hinter mir habe. Ne? Alleine das darf etwas sein, sollte etwas sein, bei dem man selber hingeht und sagt, ja, der Lauf heute Mittwochabend, der muss nicht so schnell sein wie der Lauf am Samstag. Ne? Also vom Prinzip her haben die vielleicht das gleiche Trainingsziel. Und bei der Umsetzung macht man es vielleicht sogar richtiger, wenn man so möchte, wenn man etwas langsamer läuft. Und deswegen finde ich, dass das Lernen des hin und wieder mal langsam Laufens schon durchaus wichtig.
Ja, ich mache das ehrlich gesagt selbst immer so, dass ich erstmal nur nach Körpergefühl loslaufe, zumindest bei so lockeren Sachen, wenn jetzt nichts krass vorgegeben ist, dass es eine bestimmte Intensität sein muss oder so, laufe ich immer nach Gefühl los und gucke da auch erstmal gar nicht drauf. Also halt so nach dem ersten Kilometer sehe ich dann, okay, in welche Richtung geht das heute? Und dann ist es halt so.
Genau. Also total fein.
Und oft ist es besser, wenn ich vorher eigentlich denke, oh, ich glaube, heute geht nicht so viel.
Und dann immer noch ein bisschen den Blick voraus, ne? Also du hast das jetzt nach dem ersten Kilometer bewertet. Wenn jetzt 25 Kilometer, ich übertreibe, auf dem Plan stehen, dann sollte die Bewertung des ersten Kilometers nicht unbedingt einzig und allein darüber entscheiden, wie jetzt hier weitergelaufen wird, ne? Also wenn du dir denkst, heute läuft's, zack, hier, Sonne auf dem Tank und so, ne, gut gefrühstückt, jetzt kann's hier richtig rund gehen, dann kann es bei Kilometer 17 trotzdem eklig werden. So, gerade wenn man dann, keine Ahnung, vielleicht keine Verpflegung dabei hat, weil die Idee ist eigentlich nur gewesen, 1,5 Stunden irgendwie locker zu laufen. Das ist jetzt nicht unbedingt trainier nebenher noch deine Energieaufnahme und so weiter und so fort. Und man hat sich gedacht, jo, mei, gehe ich halt laufen.
Und zack, aus Versehen laufe ich 25 Kilometer
in 1,5 Stunden. Und zack, bis 25 Kilometer gelaufen. Jetzt kannst du wieder argumentieren, hast du super Fettstoffwechsel betrieben, weil du hast in den ersten, auf den ersten 17 Kilometern hast du sehr ordentlich Kohlenhydrate weggeschraubt, um dann die letzten 8 im Fettstoffwechsel zu laufen. Aber dann nicht beklagen, wenn das Open Window, welches es ja vielleicht gibt, vielleicht auch nicht, man streitet sich, irgendwie danach so riesig ist, dass man sich dann vielleicht doch einen eingefangen hat in irgendeiner Form danach. Ne? Mhm. Also weil man vielleicht ein kleines bisschen, oder nicht vielleicht ein kleines bisschen, sondern weil man wahrscheinlich eine deutlich größere Auswirkung auf das Immunsystem gehabt hat mit der Art, wie man diesen Lauf gelaufen ist, als ja, vielleicht von mir irgendwo am Schreibtisch geplant gewesen ist, dass man diesen Lauf läuft. Mhm. Genau.
Hast du zu Grundlagenbereich 1 und 2 noch was hinzuzufügen? Sonst würde ich ein bisschen intensiver.
Ich würde noch mal einmal nur ganz kurz noch mal, was ich verpflanzen wollen würde, ist das Prinzip des Kohlenhydratverbrauchs. Ja, dass sich das noch mal einmal ganz kurz jeder vor Augen führt. Also ich mag den Vergleich auch nicht, aber exponentiell kennen wir alle aus Covid-Zeiten. Ne? Da wir wissen deswegen, wie zumindest mal das, was wir uns als exponentiell vorstellen, wie der Verlauf ist von so einer Kurve. Ja. Und das finde ich ist ganz wichtig zu wissen. Also auch wenn vielleicht leichte Unterschiede in der Ausgestaltung der Intensität gar nicht so groß wirken, kann es gut sein, dass der Kohlenhydratverbrauch darauf eine relativ große Antwort gibt. Und das finde ich ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, dass man halt auch im Blick hat, dass wenn jetzt wirklich eine, also steht ja jetzt im Winter nicht an, aber ich sag mal, das kennt jeder Power and Pacer aus dem Plan, aber wenn dann mal 3-4 Stunden Trainingseinheit draufstehen, dann ist es vielleicht wichtiger, das doch eher moderat intensiv eher in der Mitte des G1-Bereichs zu machen, als jetzt irgendwie dauerhaft Oberkante unterwegs zu sein, weil dann wirklich der Kohlenhydratverbrauch auf jeden Fall eine große Auswirkung hat. Also das einfach nur ein bisschen mitnehmen. Ne? Trainingszonen sind zwar stumpf Ableitung mit einem Prozentzeichen dahinter, aber die Auswirkungen, die diese Zonen auf unterschiedlichsten Ebenen haben, die sind vogelwild. Mal sind die linear, ne? Klammer auf, Sauerstoffaufnahme, Klammer zu, zumindest bis zum Schwellenbereich, danach übrigens nicht mehr. Mal sind die aber auch exponentiell. So, und das finde ich ist wichtig zu wissen. Und sowieso die ganze Energiezusammensetzung, ne, exponentieller Kohlenhydratverbrauch heißt immer deutliche Abnahme des Fettstoffwechsels. Also das eine bedingt das andere. Der Kohlenhydratstoffwechsel bedingt den Fettstoffwechsel.
Dann habe ich doch noch eine Frage dazu, und zwar, wann wird Grundlagenbereich 1, wann wird das zu locker?
Das ist eine richtig gute Frage, weil, also ich sag mal, im Triathlon stellt die sich nicht unbedingt so häufig, weil man halt doch als Triathlet grundsätzlich eher einen größeren Wochenumfang hat. Aber was man häufig bei Radfahrern beobachtet, ist, dass wenn der Grundtenor fehlt, ne? Also wenn die Einheit zu locker gefahren ist, dass das gegebenenfalls eine negative Auswirkung haben kann auf die Laktatproduktion, weil man halt einfach zu langsam unterwegs ist und zu wenig Energie über die oxidative Phosphorylierung, also das, was alles mit der Atmungskette und der Sauerstoffaufnahme, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht, zu tun hat. Und genau, dass das halt auch passieren kann, dass einen das, ich sag's jetzt mal überspitzt, aber vielleicht sogar schlechter macht, als dass es einen perspektivisch besser macht. Und deswegen ist schon
zum wichtig, Beispiel in Gruppenausfahrten, wenn ich hinten drin hänge.
Absolut, deswegen ist schon wichtig, dass man sich auch vor Augen führt, dass halt 56%, um jetzt mal kurz nochmal irgendwie so eine Zahl hier in den Raum zu schmeißen, von der Schwellenleistung, halt irgendwas ist, was auch nicht großartig unterschritten werden sollte. Ne? Und die Anforderung bei einer 4-Stunden-Ausfahrt, also es ist immer klar, dass wir das um einen gewissen Prozentsatz unterschreiten, weil wir können es nicht vermeiden, dass wir mal an der Ampel anrollen oder beim Anfahren einer Ampel beschleunigen oder hin und wieder auch, weiß ich nicht, eine Senke haben oder eine Bergabfahrt, bei der wir jetzt gerade logischerweise nicht eben 56% oder irgendwas zwischen 56 bis, keine Ahnung, 75% am Pedal an Leistung haben können. Aber auch da sollte die Junk Mile, von der wir immer mal wieder gerne sprechen, nicht unbedingt größer als 10% sein der Dauer, die wir unterhalb des G1-Bereichs verbringen im Vergleich zur Gesamteinheit. Also wenn ich von einer Stunde irgendwie tendenziell eher 15 Minuten unterhalb des G1-Bereichs fahre, obwohl drauf stand G1-Bereich, ja, dann ist das schon ein erheblicher Verlust an Trainingsqualität, ne? Weil auf der Karte der Trainingshintergründe, ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, dass ich viel Potenzial zum Beispiel für Sauerstoffumsatz, Fettstoffwechsel und dadurch wird jetzt alles schlechter, ne? Da gibt es jetzt keinen Vorteil mehr, über den wir sprechen können, außer dass vielleicht die aktive Erholung unserer Trainingseinheit besser geworden ist, aber das ist halt eine Sache, die hat ja nicht den eigentlichen Zweck dann erfüllt.
Ja, okay. Dann lass uns mal auf den Entwicklungsbereich schauen. Irgendwas soll entwickelt werden.
Ja, in jedem Trainingsbereich wird alles immer entwickelt. Ja, das will ich nur noch mal einmal ganz kurz sagen. Deswegen ist die Begrifflichkeit nicht so schön. Entschuldigung, jetzt habe ich dir reingequatscht.
Nee, aber das hast du vorhin schon gesagt, dass du Entwicklungsbereich nicht so schön findest. Wie würdest du den denn lieber nennen?
Also wenn ich dir, glaube ich, so im Sprachgebrauch benutze, dann spreche ich auch immer eher vom Schwellenbereich, glaube ich. Ja. Weil der sich ja dadurch auszeichnet, dass der sich plus minus ein paar Prozente immer um diese anaerobe Schwelle bewegt. Ja, also der ist ja quasi der Mittelteil ist ja bei mehr oder weniger 100% der anaeroben Schwelle oder der Lactate Threshold. Anaerobe Schwelle im Übrigen ist genau so ein unpassendes Wort, muss man eigentlich sagen. Ne? Also da ist nicht die Schwelle vom anaeroben zum aeroben oder vom aeroben zum anaeroben, sondern das ist halt vom Terminus ebenso verkehrt. So, deswegen sagen wir jetzt einfach mal Lactate Threshold und der EB-Bereich ist irgendwo bei 90-105% der Lactate Threshold der Dauerleistungsgrenze. Und warum man den Entwicklungsbereich genannt hat, keine Ahnung. Wie gesagt, auch da wird was entwickelt, aber in jedem anderen Bereich auch. Was wir uns überlegen müssen, was da stattfindet, ja, nochmal kurz auf die Karte der Trainingshintergründe. Wir haben da einen Trainingsbereich, der sich ja eben im Bereich dieser Lactate Threshold bewegt. Dadurch entsteht Folgendes. Zum Beispiel, wir haben durchaus den ein oder anderen Benefit aufgrund der gehobenen Intensität, wenn es um den Umsatz von Sauerstoff geht, wenn es, ne, und all die angesprochenen Punkte, um den Umsatz von Kalium geht und um den Calcium geht und um den Umsatz von ATP, Resynthese geht und so weiter und so fort. Also von daher ist das sicherlich ein fantastischer Bereich, bei dem wir zum Beispiel sehr, sehr gut unseren aeroben Stoffwechsel trainieren, indem wir unsere Mitochondrien ausbilden, vermehren, zu besserer Arbeit bringen und so weiter. Gleichzeitig hat dieser Bereich den großen Vorteil, dass der Training Load im Speziellen im metabolischen Bereich nicht sonderlich groß ist, denn wir bewegen uns ja an diesem Fließgleichgewicht aus Laktat oder von Laktat, was dazu führt, dass selbst wenn wir, ich sage jetzt mal überspitzt, 4x8 Minuten im EB-Bereich fahren, am Ende nicht mit Laktatakkumulationen daraus gehen, die in irgendeiner Form dazu führen, dass wir wahnsinnig übersäuert sind oder wir jetzt hier einen hohen metabolischen Stress haben oder sowas in der Art. Das heißt, wir ziehen daraus einen ordentlichen Benefit, haben aber trotzdem das ganze Belastungsmanagement noch richtig, richtig gut im Blick. Deswegen bin ich ein Riesenfan von dieser Intensität und mag das total gerne, sich in dem Bereich zu bewegen, weil das immer noch irgendwas ist, was mindestens schon mal in dem Kernhintergrund, sage ich mal, zu einer richtig, richtig guten Anpassung führen kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass das einen irgendwie großartig überfordert. Selbst wenn man das, ich meine, jeder Power and Pacer kennt das, ich würde jetzt sagen, 3-4 Mal die Woche auf jeden Fall in einer Belastungswoche anwendet. Also ne, transponiert jetzt gerade.
Über alle Disziplinen
exakt,
verteilt
über,
oder pro
über alle Disziplinen verteilt. Ne? Also ja. Man kennt den EB-Bereich beim Schwimmen vielleicht, man kennt den Dauerlauf-Tempo-Bereich beim Laufen, man kennt den EB-Bereich beim Radfahren. Das ist ja vom Prinzip her das Gleiche, wenn man so möchte. Vielleicht ist die prozentuale Ableitung ein kleines bisschen anders, das ist klar, aber es erfüllt den gleichen, im großen Teil die gleichen Trainingshintergründe, die damit bezweckt werden. Genau. So, und deswegen eine super Sache. Darüber hinaus, ne, mitochondriale Anpassung als sicherlich Kernstichwort, welches wir bringen können bei den Vorteilen, kann man aber auch noch dazu sagen, dass das Ganze durchaus auch so ein bisschen Zulieferer-Vorteile haben kann für gewisse andere Anpassungen, die wir herbeiführen wollen. Ich mache ein Beispiel, wenn wir eine 3-Stunden-Einheit haben und man findet im Trainingsplan sowas wie 3x4 Minuten im EB-Bereich und 3x10 Minuten im G2-Bereich. Ja.
Mhm, liebe ich.
Geht mir auch so. Also finde ich wirklich. Wirklich. Dann ist das auch so eine Sache, wo man sagen kann, jetzt kommt wieder ganz viel Mischkalkulation zusammen. Ne? Wir haben 3 Stunden Dauer. Im Vergleich zu 3 Stunden G1 fahren können wir sagen, jo, der Trainingsstress ist auf jeden Fall deutlich größer. Ja, weil die Intensität phasenweise größer ist. Deswegen können wir da rausgehen und ganz gesichert behaupten, dass die Anpassung der Sauerstoffaufnahme wahrscheinlich oder des aeroben Stoffwechsels wahrscheinlich besser funktioniert. Hinzu kommt aber auch noch, dass wir vielleicht sagen können, okay, wir haben diese erforderten Intensitäten im EB- und G2-Bereich nach, ich sage jetzt mal, 1,5 Stunden ungefähr fertig, ja. Und dadurch, dass die mit einer erhöhten Intensität gefahren sind oder gelaufen sind oder geschwommen sind, werden wir dafür sorgen, dass wir einen deutlich, deutlich erhöhten Kohlenhydratstoffwechsel betreiben, deswegen mehr Kohlenhydrate verbraucht haben und so vielleicht sagen können, dass der Fettstoffwechsel, den wir betreiben, in der letzten Stunde, die wir im Grundlagen 1 oder Grundlagenausdauerbereich 1 verbringen, wahrscheinlich deutlich effektiver abläuft, als wären wir diese Intensitäten vorher nicht gefahren. Ja. Wir müssen uns überlegen, das, was ich eben angesprochen habe.
Und da wären wir ja auch bei sowas, dass man diese letzte Stunde nicht weglässt.
100%, die ist sowieso immer wichtig. Ich bin der Kämpfer für die letzte Stunde. Wenn es zeitlich nicht passt, okay, alles klar, dann lass lieber die letzte Stunde weg als die erste, ne? Als Beispiel, wo die EBs dann stattfinden. Total fein. Aber ansonsten bringt die super, super viel Mehrwert mit sich, ne? Und die wird noch wertiger in Bezug auf die Idee, ja, den Trainingshintergrund, das dahinter steckt, dass ich mir denke, cool, wenn du diese Intensitäten gefahren bist und damit nach 1:45 fertig bist, dann sind die letzten 75 Minuten richtig cooler, hochqualitativer Fettstoffwechsel, weil du gerade ordentlich Kohlenhydrate durchgeschleust hast. Ne? Und nochmal, wir hatten es eben, ne, ich habe es versucht einzupflanzen, ich wiederhole es nochmal, aber Kohlenhydratverbrauch immer exponentiell. Im Schwellenbereich liegt der weit, weit, weit über dem, vielleicht sogar im Bereich des Doppelten des Verbrauchs von dem, was wir gegebenenfalls zuführen und oxidieren könnten. Ja, das heißt, wir gehen da auf jeden Fall mit einem deutlichen Kohlenhydratdefizit aus diesen ersten 1,5 Stunden, wie ich es gerade gesagt habe, raus. Und das ist natürlich fantastisch, weil wir so den Körper in die Situation oder den Stoffwechsel, wenn man so möchte, den Energiestoffwechsel in die Situation treiben, dass wir es ihm halt schwieriger machen bei der Energiebereitstellung, weil es wird ihm immer schwerer fallen, Energie aus Fetten, im Speziellen aus körpereigenen, zu verstoffwechseln, als aus den schnell verfügbaren Kohlenhydraten zu nehmen, die wir vielleicht da gerade noch an Bord haben. Im Übrigen, auch das wieder nicht zu vergessen, je mehr Fettstoffwechsel wir betreiben, prozentual in, bei eben dieser Intensität, desto mehr Sauerstoff nehmen wir wieder auf. Ja, also Fettstoffwechsel benötigt oder ja, Lipide, wenn man so will, die Lipidoxidation benötigt mehr Sauerstoff, um aus einem Fettmolekül, wenn man so möchte, am Ende des Tages ATP zu machen. Und dadurch benötigen wir halt, wenn wir vermehrt Fettstoffwechsel betreiben, mehr Sauerstoffaufnahme, als wir sie benötigen, wenn wir Kohlenhydrate verstoffwechseln.
EB klingt jetzt auch wieder wahnsinnig toll und total effektiv und so weiter. Wieso ist es auch da nicht so, dass viel, viel hilft? Sprich, wenn ich jetzt nicht nur dreimal die Woche im EB-Bereich trainiere, sondern noch eine Einheit von der vergangenen Woche oder so da auch noch mit rein.
Genau, und jetzt stellen wir uns einfach mal kurz, also ich will nicht mal sagen, dass das nicht ginge. Ja, die eine der ganz großen Abhängigkeiten wird sein, zum Beispiel die Trainingsdauer. Ja, also die Gesamtdauer in der Woche. Jetzt komme ich nochmal mit meinem Allrounder-Beispiel, wie eben, wenn ich drei Radtrainingseinheiten in der Woche habe und zwei Laufeinheiten als Beispiel, dann habe ich natürlich genügend Zeit, mich zu erholen. Ja, theoretisch. Jetzt müssen wir immer bedenken, dass der Allrounder voraussichtlich nicht ganz so leistungsfähig ist wie der Qualifier. Deswegen wird er auch ein bisschen mehr Zeit zur Erholung brauchen. Das dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Aber vom Prinzip her könnte man da fast sagen, dass das möglich wäre. Ja, also ich würde es nicht machen, weil ich glaube, das kann auf Dauer eher nur schief gehen. Und jetzt stellen wir uns das Ganze so vor, ne, unsere Trainingswoche wie so eine Art, ja, wir machen uns das einfach in der Vorstellung wie so eine Art Fass, wie eine Art Tonne. Und mit jeder Trainingseinheit kommt ja ein gewisser Training Load, den wir in diese Tonne packen. Und die Frage ist am Ende des Tages, wann läuft diese Tonne über? Ja, und das ist natürlich dann schlecht. Ja. Und beim Radfahren könnte man zumindest noch argumentieren, okay, zumindest orthopädisch wäre es vielleicht möglich, irgendwie noch öfter im EB-Bereich zu fahren. Aber spätestens beim Laufen wird es halt orthopädisch irgendwann schwierig, ne? Und dann müssen wir halt sagen, okay, wir brauchen auch mal hier für die passiven und aktiven Strukturen irgendwann mal eine Einheit, die vielleicht auf die Trainingskarte einzahlt, aber eben nicht mit diesem großen Training Load einhergeht. Und deswegen ist es am Ende immer eine Mischkalkulation, die dazu führen soll, dass diese Tonne natürlich möglichst voll ist. Ist ja klar, weil wir wollen ja eine Anpassung herbeiführen, aber halt eben nicht überläuft. So, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ne? Und das ist der Grund. Und ich kann das mal ganz offen sagen. Also selbst in einer 1:1 Betreuung, bei der ich noch viel mehr Möglichkeiten habe zu verstehen, wie der Einzelne ermüdet und so weiter und so fort, da käme auch nicht wahnsinnig viel häufiger irgendwie irgendwas im EB-Bereich oder bei noch höheren Intensitäten unbedingt drin vor. Gut, ja, da sind die Trainingsvolumina auch anders, aber das zum Beispiel ist ja auch eine Sache, die erheblich unterschiedlich ist. Wenn ich mir meine drei Athleten anschaue und ich gucke mir die Trainingszeit in der Woche an, dann unterscheidet die sich sehr deutlich, weil jeder sehr anders darauf reagiert, auf unterschiedliche Trainingsstunden, sowohl in der Anpassung als aber auch in der Ermüdung. Also am Ende des Tages ist bei allen die Tonne ja gleich voll, aber bestenfalls immer so, dass sie nicht überläuft. Ja, und die Frage ist jetzt, was ist für den Einzelnen die richtige Variante? Und das findet man ja dann von, zumindest jetzt von meiner Idee her, im Trainingsplan wieder, dass man sagen kann, hey, da ist, also ich finde häufig sowas wie EB drin, nicht unbedingt immer.
Ja, gerade so in den Langdistanzplänen findet man
nicht
das
immer
ja.
Als, nicht immer zwangsläufig als Schwerpunkt, ne? Also jetzt nicht immer 4x6 Minuten, aber vielleicht auch sowas wie, hier, keine Ahnung, 3x3 vorgeschaltet für das anstehende Fettstoffwechseltraining im G2- und G1-Bereich, also mit vielleicht einem etwas anderen Hintergrund. Genau, und so ist die Herleitung des Trainingsplans, ne? Frei nach dem Tonnenprinzip. Schön, das habe ich mir gerade.
Ja, und also diese Tonne, die ist bei allen gleich voll, aber eben mit unterschiedlichen
Dingen. Ganz klar, und natürlich auch in Abhängigkeit davon, ne, also ausgehend von der Leistungsfähigkeit, ausgehend vom Trainingsvolumen in der Woche, ausgehend aber auch vom Erholungsvolumen in der Woche. Das darf man halt auch alles nicht vergessen, ne? Der Qualifier, der doppelt so viel trainiert, sage ich jetzt einfach mal, wie der Allrounder, der wird für gewöhnlich weniger Erholungszeit haben. Der wird auch ein bisschen weniger brauchen, weil der wahrscheinlich leistungsfähiger ist. Aber de facto wird der auch weniger Erholungszeit haben. Und deswegen wird der, ich sag's mal so, wahrscheinlich prozentual mehr Zeit im Grundlagenbereich verbringen als in intensiven Bereichen. Der Allrounder, der kann ja auch wegen mir die Hälfte aller Einheiten zumindest vom Inhalt her mit Intensitäten im Bereich der Schwelle haben, weil er hat auch in Anführungsstrichen, sehr dicke Anführungsstriche, nur 6 Einheiten die Woche als Beispiel, wohingegen der Qualifier eher 12 hat.
Ja, alles klar. Okay, ist der Spitzenbereich noch effektiver als der EB-Bereich? Provokante Frage.
Ja, aber du hast es gut gesagt. Auf manchen Ebenen ist der effektiver. Das ist genau wie IEs, ja, Intermittent Exercise, sind per Definition.
Die in den Spitzenbereich dazu.
Genau, die sind per Definition kein Trainingsbereich, ne? Sondern die sind ein Trainingsinhalt. So, deswegen tauchen die manchmal, also wir schreiben sie auf der Power and Pace Website als Trainingsbereich mit auf, um sie zu deklarieren, um irgendwie nochmal aufzuzeigen, wo die vom Prinzip her liegen. Bei Training Peaks kann man die nicht einstellen. Ja, deswegen da nicht wundern an alle da draußen, die das irgendwie versuchen oder so. Weil Intermittent Exercise, genau übrigens wie Kraftausdauer, ist ein Trainingsinhalt und keine Zone. Also wir würden dem jetzt nicht unbedingt eine andere Zone zuweisen oder so, weil das geht ja alleine schon damit einher, dass da alternierende Belastungen stattfinden. So, und der Intensitäten oberhalb des Schwellenbereichs, ob das jetzt ein Spitzenbereich ist oder ein Intermittent Exercise Training oder anaerobe Kapazität, nennt man es für gewöhnlich beim Schwimmen oder zumindest relativ häufig. Beim Laufen ist es das Tempotraining, ne? Also hier 8x400 Meter und so weiter und so fort im Bereich oberhalb des Schwellentrainings. Das sind halt alles Dinge, wo wir sagen würden, im Sinne der Stresserzeugung, also der Trainingsstresserzeugung, sind die auf jeden Fall effektiver. Und das meine ich positiv jetzt gerade, bitte nicht falsch verstehen, ne? Sondern die sorgen dafür, dass mehr Stress in kürzerer Zeit entsteht. Und Anpassung entsteht immer dann, wenn vorher Stress erzeugt wurde. Also der Körper möchte Ausgleich. Deswegen trainieren wir, um Stress zu erzeugen, damit der Körper dann sein Verlangen nach Ausgleich ausübt und sagt, okay, ich muss mich anpassen, weil wenn nochmal so ein Stress kommt, dann will ich ausgeglichener sein. So, und deswegen findet diese Anpassung statt. Und klar, alles, was irgendwie da bei höheren Intensitäten stattfindet, ist auf jeden Fall etwas, wo man sagen kann, das sorgt für mehr Stress und das ist cool. Jetzt kann ich genauso hingehen und sagen, das sorgt für mehr Stress und deswegen würde ich aufpassen, ne? Weil jetzt sind wir wieder bei der Tonne. Also die Tonne geht schneller voll, aber die droht auch schneller überzulaufen. Und deswegen ist die Frage, wie dosiert man jetzt solche Intensitäten in irgendeiner Form im Training einsetzt. Und ich würde sagen, bei jedem kommen die vor, also auch der Allrounder und der Mover, um jetzt in unseren Kategorien zu bleiben, auch die haben IE-Einheiten im Trainingsplan stehen. Auch bei Community Rides machen wir Inhalte, in denen Intermittent Exercise stattfindet. So.
Das ist immer am unterhaltsamsten. Super, auf jeden Fall.
Gerade weil es Erzählen dabei so einfach fällt.
Und
das ist für jeden erstmal gut. Ne? Und jetzt ist nur halt die Frage der Häufigkeit. Also wie häufig bringe ich das jetzt an? Und jetzt könnte man wieder sagen, wenn der, nur noch mal ganz kurz für den Kopf quasi, wenn der Mover dienstags beim Community Ride, ich sage jetzt einfach, weiß nicht, 3x8x30 Sekunden Intermittent Exercise auf dem Plan stehen hat, dann wird am Ende der Woche die Dauer, die er im IE-Bereich verbracht hat, prozentual im Vergleich zu seiner Gesamttrainingszeit bei dem Mover größer sein als bei dem Qualifier. Weil der mehr Volumen hat und so weiter. Und da verteilt sich das dann halt anders. Ja. Ne? Trotzdem wird bei dem Qualifier das Fass wahrscheinlich voller sein, weil der wird auf jeden Fall, der hat mehr trainiert. Deswegen sorgt er auch dafür, dass der mehr Training Load Stress erzeugt und das ist positiv, solange es nicht überschwappt.
Ja. Was steckt dahinter? Also worauf zielt der Spitzenbereich ab und was steckt hinter so Einheiten, wo man zum Beispiel 2 Minuten im Spitzenbereich fährt und direkt danach 4 Minuten im EB-Bereich?
Das ist nur zum Quälen. Das ist einfach nur quälend, meine masochistische Art, die hin und wieder rauskommt. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann schreibe ich solche Einheiten in den Trainingsplan, um einfach dafür zu sorgen, dass es anderen auch so schlecht geht wie mir. Genau, okay. Also das ist mehr so ein psychologischer Trainingsinhalt quasi, einzig und allein von dem Coach. Nee, aber Spaß, das war gekennzeichnet jetzt. Es war ironisch gemeint, ja? Ja, ist mir wichtig. Was da passiert ist jetzt gerade, also der Stress ist erstaunlich, oder nicht erstaunlich, der ist erheblich größer als jetzt noch im EB-Bereich. Ne? Wir müssen uns alleine überlegen, ja, 2 Minuten SB fahren oder was weiß ich, 30-30, 8 Mal IE fahren. Das ist, also sag's jetzt ganz plakativ, aber ohne Rücksicht auf Verluste, ne? Wie viel Laktate akkumuliert wird, völlig egal. Ja, ist mir wurscht. Mhm. Interessiert mich in dem Falle nicht. Es ist auf jeden Fall viel. Aber wir nehmen das in Kauf, weil der Stress so groß ist, dass wir davon ausgehen, dass auch der Benefit, den wir daraus ziehen, für den Moment besonders groß ist. Und jetzt in dem Fall ist das so, wir bewegen uns ja jetzt in einer Intensität, bei der ist eben kein metabolisches Fließgleichgewicht mehr. Ne? Da nehmen wir in Kauf, ja, dass wir sehr viel mehr Laktat produzieren, als wir gerade verstoffwechseln können. Und diese Akkumulation, die wir da zwangsläufig herbeiführen, die sorgt für einen metabolischen Stress. Und das ist etwas, was in puncto Trainingsanpassung auf jeden Fall nochmal eine Ebene eröffnet, die wir bis zum Schwellenbereich, von unten durchdekliniert quasi, vom Grundlagenbereich bis hin zum Schwellenbereich, halt eben nicht haben. Ja, da muss man zum Beispiel auch sagen, also zum einen metabolisch, zum anderen aber auch mechanisch. Ja, wir müssen uns überlegen, es gibt auch mechanische Trainingsreize, die sich zum Beispiel so auswirken, als dass der Druck in unseren Arterien als Beispiel, also im Sinne der Sauerstoffversorgung oder Energieversorgung oder Mineralstoffversorgung, halt einfach deutlich größer ist und wir durch diesen Druck, den wir erzeugen in der Blutbahn, ich sag's mal jetzt sehr allgemein, zum Beispiel gewisse Hormone triggern, die dann dafür sorgen, dass da eine gewisse Mehranpassung in der mitochondrialen Adaptation stattfindet. Also als Beispiel VEGF ist ein klassisches Hormon, welches dadurch angesteuert wird, dass diese Scherkräfte wirken. Ja, und klar ist, je intensiver wir uns bewegen, desto vermehrt wird dieses Hormon ausgeschüttet, weil halt eben die Scherkräfte vermehrt groß sind. Das heißt, im Grundlagenbereich kommt das halt durch die Akkumulation. Ne? Die Scherkräfte sind eher geringer als jetzt im Spitzenbereich, aber dafür natürlich lang anhaltend. Wenn wir jetzt aber einen SB-Bereich fahren für 2 Minuten, dann ist es halt so, dass wir sagen können, okay, da sind die Scherkräfte richtig, richtig groß, zumindest für diesen Moment von 2 Minuten plus EB-Bereich danach und so. So, und das sind halt einfach so Dinge, wo man sagen kann, da wollen wir den maximalen Benefit, sage ich jetzt einfach mal so, auf vielen Ebenen von der Trainingssteuerung der Intensität. Aber wir nehmen auch wenig Rücksicht auf Verluste für den Moment, sorgen aber natürlich dann dafür, das muss klar sein, dass das ja halt eben von kurzer Dauer ist. Ja, also wir können gar nicht hingehen und 4 mal 8 Minuten im SB-Bereich fahren. Das wird nicht funktionieren, weil wir metabolisch vorher in so ein derartiges Ungleichgewicht gefallen sein werden, dass die dauerhafte Akkumulierung von Laktat dazu führt, dass sich unser pH-Wert am Ende des Tages verschiebt und wir halt einfach klassisch übersäuern. Und eine Übersäuerung, also eine übermäßige Verschiebung des pH-Werts, wird immer dazu führen, dass es am Ende des Tages zu irgendeiner Kontraktionsinsuffizienz kommt. Also wir werden die Muskulatur nicht mehr so kontrahieren können, wie wir das machen können, wenn der pH-Wert ausgeglichen ist. Und das ist eine klassische Form von Übersäuerung. Und deswegen wird das nicht gehen.
Ja.
Ja, das schließt sich quasi metabolisch aus. Also wer Bock hat, auszuprobieren, einfach mal machen. Ne? Kann man sicherlich gerne mal tun. Und genau. Aber das ist dann halt was, weswegen, wie gesagt, das halt auch nur für den Moment funktioniert. IEs, du hast es passend angesprochen, das ist der Grund, warum wir 30 Sekunden Belastungszeit haben und 30 Sekunden Pause, weil wir sagen, wir wollen über eine Dauer von 8 Minuten, ne, 8 Wiederholungen 30-30 oder 8 Wiederholungen 40-20 oder 10 Minuten den maximalen Benefit haben von dieser Intensität in Bezug zum Beispiel auf die Anpassung des aeroben Stoffwechsels. Aber wir müssen das auch alternierend machen mit dem Grundlagenbereich, damit wir diese Belastung für 8 oder 10 Minuten aufrechterhalten können. Wenn man jetzt den IE-Bereich durchfahren würde, dann würde man
geht nicht.
Vielleicht einmal es schaffen, 6 Minuten zu fahren, Ja, ja. Vielleicht, aber nicht zwei oder dreimal. Wird nicht passieren. So, und was ist dann die Konsequenz daraus? Die Konsequenz ist, dass ich mich für einen deutlich reduzierteren Zeitraum an dieser hohen Intensität aufgehalten habe und natürlich nicht den entsprechenden Benefit daraus mitnehme. So, deswegen die Alternierung.
Ja, also diesen SB-EB-Mix, den mag ich persönlich sehr gern, weil sich EB niemals sonst so leicht.
Das ist richtig.
Anfühlt.
Und was da passiert?
Man muss aber auf jeden Fall gut geschlafen.
Lass mal kurz die, absolut richtig. Ich mache mal kurz die Kurve. Na, wir stellen uns vor, Laktatkonzentration im Blut, weil wir jetzt so viel darüber reden, mache ich das mal kurz anhand des Beispiels. Und damit das einfach metabolisch, wir uns das kurz vor Augen führen können. Ich spreche die ganze Zeit viel von metabolischem Stress, ne, sowohl positiv als auch negativ und so weiter und die Auswirkungen auf Anpassung. Wenn wir im Grundlagenbereich fahren, dann haben wir eine konstante, halbwegs konstante, je nachdem wie wir fahren, Laktatkonzentration im Blut. Und wir sagen jetzt einfach, die liegt bei 1,5 Millimol pro Liter. Ja, also 1,5 Millimol Laktat pro Liter Blut. So, und wenn wir uns dann in den SB-Bereich begeben für 2 Minuten, so wie du es gesagt hast, dann ist da absolutes metabolisches Ungleichgewicht. Wir werden also deutlich mehr Laktat produzieren, als wir verstoffwechseln. Dann wird das so sein, dass in den 2 Minuten, beziehungsweise auch nachgelagert, ne, diese, man muss sich immer vorstellen, Produktion, wir sind keine Maschinen, ne, Produktion funktioniert jetzt nicht auf die Sekunde genau, sondern wir fahren an, fahren bei 130% der Schwellenleistung, dann muss der anaerobe Stoffwechsel erstmal so richtig, richtig anspringen. Der muss anfangen, Laktat zu produzieren und so weiter und so fort. Dann schwemmt der das aus ins Blut. So, und da dauert es halt einen Moment, bis das angekommen ist. Das heißt, wir werden nicht sofort nach 10 Sekunden irgendwie 10 Millimol Laktat vorfinden, sondern wir werden über diese 2 Minuten hinweg und dann auf jeden Fall auch nachgelagert, während wir uns im EB-Bereich befinden, einen Anstieg der Blutlaktatkonzentration vorfinden. Mhm. Wenn wir dann diese 4 Minuten anschließen, dann führt das ja dazu, dass wir uns in diesem metabolischen Fließgleichgewicht bewegen und die zuvor angehäufte Konzentration in der Theorie gleich bleiben sollte, nachdem sie ihren Peak erreicht hat, welcher da vielleicht stattfindet nach, ich sag mal, vielleicht 2-3 Minuten im EB-Bereich irgendwo da und halt eben nicht weiter ansteigt. Ja, und wozu das führt, ist natürlich auch, dass wir eine tolle Aufrechterhaltung haben dieses metabolischen Stresses durch das Fahren im EB-Bereich und wir nehmen den Benefit mit. Und gleichzeitig führt es aber nicht dazu, dass wir da rausgehen mit statt 10 Millimol mit 18 Millimol, weil wir versuchen 6 Minuten im SB-Bereich zu fahren. Das würde dann wiederum nicht funktionieren. Oder wir würden es maximal ein einziges Mal machen, aber nicht 3 oder 4 Mal hintereinander. So, und so muss man sich das vorstellen, dass das, ne, es gibt immer diese unterschiedlichsten Aspekte, die wir mit den Intensitäten über eine gewisse Dauer halt antitschen wollen und triggern wollen und so weiter, um halt eine gewisse Anpassung herbeizuführen. Immer nach dem Tonnenprinzip. Möglichst voll, aber nie überlaufend.
Welche Athleten, sprich für welche Zieldistanz, sage ich mal, haben diesen Bereich vorwiegend im Plan stehen?
Zum Beispiel alle die, bei denen uns der Fettstoffwechsel egal ist. Also ich sag's jetzt mal so salopp, aber ist natürlich klar, dass jemand, der sich für eine Langdistanz vorbereitet, zu einem vielfach höheren Schwerpunkt das Training des Fettstoffwechsels höher gestellt hat, als jemand, der sich auf eine olympische Distanz vorbereitet und dessen Anteiligkeit des Fettstoffwechsels an der Energiebereitstellung über diese olympische Distanz halt minimal ist. So, und wenn wir uns jetzt überlegen würden, ne, wie viel Anteil hat der Fettstoffwechsel an der Langdistanz und wie viel Anteil hat der Fettstoffwechsel an der olympischen Distanz, dann würden wir auf der einen Seite sagen, der ist, wenn wir es jetzt beziehen würden auf die verbrauchten Kalorien, dann ist der wichtigste Stoffwechsel für die Langdistanz, wohingegen der für die olympische Distanz, ja, ich will nicht sagen unwichtig ist, das ist auch nicht ganz richtig, aber viel, 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 viel weniger wichtig ist. So, jetzt müssen wir uns Folgendes überlegen. Wenn wir jetzt Intensitäten haben, die oberhalb der Lactate Threshold liegen, dann führt das dazu, dass wir natürlich den anaeroben Stoffwechsel, das ist der, der Laktat produziert, der aber Laktat auch umsetzen kann, aber für uns jetzt gerade der, der Laktat produziert, dass der natürlich mit einer viel, viel höheren Aktivität jetzt gerade am Training beteiligt ist, wenn wir uns halt in diesem Bereich befinden. Und nochmal, der Körper strebt nach Ausgleich. Je häufiger ich diesen anaeroben Stoffwechsel unter Vollgas, sage ich jetzt mal so salopp, fahren lasse, desto eher wird der Körper oder die Physiologie, unser Energiestoffwechsel, sich anpassen und sagen, boah, lass den mal ausbauen, diesen anaeroben Stoffwechsel, weil wir brauchen den relativ häufig. Und das Problem, was damit einhergeht, ist, dass der anaerobe Stoffwechsel sowas wie ein Gegenspieler der Dauerleistungsfähigkeit ist und damit vor allen Dingen auch ein Gegenspieler des Fettstoffwechsels ist. Stellen uns nochmal vor, den exponentiellen Verbrauch von Kohlenhydraten, ja, der ist abhängig von der Aktivität des anaeroben Stoffwechsels. Je aktiver der ist, der anaerobe Stoffwechsel, weil wir den vielleicht sehr häufig trainiert haben, mit Intensitäten oberhalb des Schwellenbereichs, desto eher wird er sich anpassen und sich häufiger oder vermehrter dazuschalten. Was dazu führen wird, dass wir auch im submaximalen Bereich gegebenenfalls mehr Kohlenhydrate verbrauchen, als wir uns wünschen zu verbrauchen, wenn wir uns für eine Langdistanz vorbereiten. Ist uns auf der Kurzdistanz egal, ja, weil die Belastungsdauer ist so kurz, dass wir mit unseren Kohlenhydratspeichern ja relativ gut haushalten können. Relativ. Ja. Wenn wir aber auf die Langdistanz gehen, dann müssen wir uns überlegen, dass unsere Kohlenhydratspeicher das Kriterium sind oder das Kriterium ist, welches am Ende dazu führt, dass wir eine Leistung nicht mehr aufrechterhalten können, langsamer werden müssen, aufgeben müssen, der Mann mit dem Hammer kommt und so weiter und so fort. Ja. Also die energetische Anforderung auf der Langdistanz ist um ein Vielfaches größer als die energetische Anforderung auf der olympischen Distanz. So, und deswegen sind halt hohe Intensitäten oberhalb des Schwellenbereichs, irgendwas, wo wir sagen, cooler Benefit für Sauerstoffaufnahme, für einen aeroben Stoffwechsel, alles toll. Aber wir brauchen auch den Ausgleich. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir den Fettstoffwechsel trainieren, wenn wir uns auf die Langdistanz zum Beispiel vorbereiten. Und jetzt kommt der Clou. Sehr hohe Intensitäten trainieren auch den Fettstoffwechsel, weil sie dazu führen, dass wir mehr Sauerstoff aufnehmen können, also einen besseren aeroben Stoffwechsel betreiben. Und der aerobe Stoffwechsel ist nun mal der, der alles entscheidend ist bei der Lipidoxidation, also beim Fettstoffwechsel. So, das heißt, wir müssen immer das passende Maß finden, bis wohin ist für die Vorbereitung auf die Langdistanz der Einsatz von sehr hohen Intensitäten benefitär und ab wann ist der leistungsmindernd, weil unser anaerober Stoffwechsel sich so sehr anpasst, dass unser Fettstoffwechsel darunter leidet. Bei dem Champion, der sich auf die olympische Distanz vorbereitet, gehen wir hin und sagen, wir wollen eine ordentliche Maschine haben. Fettstoffwechsel ist uns relativ egal. So, deswegen lass mal ruhig häufiger, garantiert häufiger, IEs und SBs und so weiter einsetzen und garantiert weniger G2 einsetzen, als Beispiel.
Also Quintessenz, macht einfach das, was der Coach in den Trainingsplan schreibt. Macht nicht mehr, als da drin steht und haltet euch an die Bereiche und dann wird alles
gut. Und da vielleicht nochmal so ein, Entschuldigung, war ein Kompliment verpackt und ich bin es einfach übergangen. Durchaus richtig. Haltet euch immer die beiden Fragen vor Augen, ne? Was und wie? Ja, also was mache ich eigentlich gerade und wofür ist das eigentlich gut quasi und wie setze ich das um? Das ist schon wichtig. Und dann ist aber halt auch wirklich wichtig, bei den Trainingszonen vielleicht zwei Sachen. Und jetzt wird es ein bisschen kontrovers. Erstens, es ist schon sau wichtig, dass die richtig eingestellt sind. Ja, weil wenn ich jetzt meinen Schwellenbereich zu hoch einstelle, weil mein testosterongesteuertes Ego es beim FTP-Test nicht zulässt, lieber 10% abzuziehen, sondern man eher 5 nimmt, weil man denkt, dass das richtiger ist und die Zahl dann größer ist, dann, da war kein Kompliment verpackt an mein Geschlecht, dann müssen wir uns überlegen, dass durchaus auch die Gefahr da ist, dass jedes Mal, wenn wir im EB-Bereich fahren, der sich eigentlich im metabolischen Fließgleichgewicht bewegen soll, wir Gefahr läuften, gegebenenfalls dann doch zu viel Laktatproduktion zu betreiben und das vielleicht ein übermäßiges Ansteuern unseres anaeroben Stoffwechsels mit sich bringen könnte. Deswegen ist Präzision gefragt, ja, bei der Einstellung der Trainingsbereiche. Gleichzeitig, und jetzt kommt die Kontroverse, bitte aber auch die Range ausnutzen. Ja, also wenn man sie dann richtig eingestellt hat, dann ist es auch absolut fein, sich in dieser Range zu bewegen. Und wenn man einen Scheißtag hat, dann bewegt man sich halt eher an der Unterkante und man macht trotzdem alles richtig. Also man hat trotzdem den Trainingsbereich entsprechend eingehalten und man kann am Ende sagen, dass die Fragen was und wie zu 100% beantwortet sind und alles ist fein.
Dafür gibt es ja auch noch das Körpergefühl.
Super, und das ist das, was gerade im Speziellen zu letzterem beiträgt, ne? Weil nur weil wir einmal einen FTP-Test gemacht haben, der ja auch von der Tagesform ein Stück weit abhängig ist, ja?
Ja.
Und da eine Zahl bei rauskommt, die wir dann prozentual ableiten und wo wir schon garantierten Fehler haben bei der Frage danach, wie die Ableitung von 20 Minuten ist auf die Lactate Threshold. Also da stellt sich ja der erste Fehler ein, das muss man ja leider so sagen, ne? Also, und das ist jetzt nicht schlimm oder sowas halt, sondern ich will nur, dass jedem klar ist, da ist irgendwo ein kleiner Fehler drin im Bereich von 1-3-4-5% wegen mir nur, ja, ist okay. Aber wenn ich jetzt den Fehler da 5% in die falsche Richtung mache und dann bei der Ausgestaltung der Trainingszone den auch nochmal 5% in die Richtung mache, dann fahre ich den EBE-Bereich vielleicht nicht bei 105% meiner Schwellenleistung, sondern bei 115%, sinngemäß jetzt gerade gesprochen. Mhm. Und dann ist halt die Frage nach was und wie schlecht beantwortet, weil dann kann ich nicht mehr hingehen und sagen, ich hätte gerne ein ChatGPT, zeig mir ein bestmögliches Training für den aeroben Stoffwechsel, welches aber im metabolischen Fließgleichgewicht stattfindet. Und das wird dann nicht das sein, was ich da gerade mache bei 115% der Schwellenleistung, weil das wird auf jeden Fall mit einem metabolischen Ungleichgewicht einhergehen.
Und dann fahre ich am Ende doch 4x6 Minuten im SB-Bereich.
Genau. Zumindest mal im unteren, ja.
Ja.
Ganz genau.
Cool. Jetzt haben wir ungefähr 1,5 Stunden gequatscht. Ich finde, mit sehr, sehr viel Information, wo man sehr, sehr viel für die gesamte Saison hoffentlich mitnehmen kann. Also immer gerne nochmal diesen Podcast anhören, wenn irgendwas vielleicht unklar ist. Hast du noch etwas hinzuzufügen?
Nein, also ich glaube, dass da ist ganz viel Botschaft hinter so. Also das soll sich jetzt gar nicht so pathetisch anhören, sondern ich will damit sagen, das ist natürlich ein Thema oder eine Diskussion, die halt durchaus sehr ausschweifend in unterschiedliche Bereiche ist. Und deswegen glaube ich, ist total wichtig, dass man sich das auch selber so ein bisschen überlegt und vielleicht auch für sich irgendwie da eine gute Lösung findet und immer auch mal wieder hinterfragt, ob das jetzt gerade so passt. Ansonsten immer nur der Ratschlag, ne, wenn das ist ein Thema, welches wir zum Beispiel in den Live-Q&As bei uns bei Power & Pace relativ häufig besprechen, also wo es dann auch um Ausgestaltung geht von Einheiten, weil wir haben jetzt hier ein paar Beispiele gebracht, aber wir haben logischerweise jetzt noch nicht für alle Fragen eine Antwort gehabt in diesem Podcast. Ne? Wir haben jetzt nicht für jeden Einzelnen, der das hier gehört hat, eine perfekte Antwort für die Ausgestaltung einer jeden Trainingswoche gehabt. Und wenn da solche Fragen sind, hey, gerne dazu schalten, quasi in die Live-Q&As Frage stellen. Weil genau dieses zwischen den Zeilen, was ich versucht habe, hier im Podcast rüberzubringen, versuche ich da auch immer rüberzubringen, so dass jeder für sich den besseren Eindruck dazu bekommt, wie man denn dann so eine Trainingszone oder den Trainingsinhalt, das Training als solches ausgestalten kann.
Ja, oder individuelle Fragen nochmal zur Verpflegung vielleicht stellen. Da haben wir jetzt auch nicht drüber gesprochen, wie das jetzt in den einzelnen Bereichen aussehen kann oder sollte.
Völlig richtig.
Cool. Dann wäre ich mit meinen Fragen durch, die ich mir aufgeschrieben habe. Und wenn du nichts mehr ergänzen hast. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul.